Lieber Daniel, ich hoffe, diese Zeilen erreichen dich bei bester Gesundheit und freudiger Laune. 6 Monate ist es nun her, dass sich unsere Wege trennten und es eine Zeit lang still zwischen uns wurde. Die Tage sind lang und einsam in diesem alten ehemaligen Sowjetbunker im Kaukasusgebirge. Nur die Privatsöldner, die ich einst beauftragte, mich zu verstecken, und ein paar jähzornige Ratten leisten mir der Tage Gesellschaft. Einmal die Woche ist es mir erlaubt, raus aus diesem kalten unterirdischen Betongemäuer zu treten und eine Stunde frische Luft und etwas Sonnenlicht für mich zu beanspruchen. Manchmal spiele ich mit den Söldnern Ball oder spaziere am Berghang und bestaune den über 5000 Meter hohen Elbrus. Jedoch immer mit der Angst, entdeckt zu werden. Jedes Blitzen am Himmel oder Rascheln im Unterholz bereitet mir Angst. So viel Angst, dass ich nicht darum umherkomme, jede Nacht wach zu liegen und mich zu fragen, ob es das wirklich wert war. Können gestohlene 1,3 Milliarden Euro das alles wieder wettmachen? Die Einsamkeit, die Angst und die verlorenen Jahre? Ich denke an dich und eine bessere Zeit und hoffe, soweit es das Schicksal und die unergründlichen Wege der Macht erlauben, dass sich unsere Wege eines Tages erneut kreuzen. Dein Corvin.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Ah, diese Welt geht unter. Ja, sehr schön. Ein sehr schöner Brief mit gerade gebrochenem Siegel, den ich hier in meinen Händen halte. Corvin, ja, wir steigen direkt mal ein. Der Brief ist ja jetzt natürlich schon ein paar Wochen durch die sibirische Einöde gewandert. Wie geht's dir heute?
Von einem Pferdeboten in die Hand des nächsten Pferdeboten, bis er irgendwann an einem kleinen Bahnhof in einem Dorf ankommt und dort ein Zug geladen wird. Fern bis nach Deutschland. Ja, mir geht's gut. Ich kann mich beschweren. Es ist Sonntag, es ist spät. Wie geht's dir?
Es ist Sonntag, es ist spät. Ich muss zugeben, ich verliere aktuell so ein bisschen den Überblick, welcher Wochentag eigentlich ist. Das passt so ein bisschen zu dieser apokalyptischen Stimmung, die du eben so schön aufgebaut hast. Aber ansonsten, ja, auch, es geht mir gut soweit.
Wie du verlierst den Überblick.
Naja, du kennst das ja. Also klar, Uni ging wieder los. Klar, aber natürlich auch online. Klar, an den Tagen, wo man dann keine Uni hat, / Wochenende, ist jetzt Freitag, ist jetzt Sonntag, haben wir schon 2022.
Ne? Ja, das stimmt. Welcher Jahreswechsel war das nochmal?
Ja, ich weiß es auch nicht mehr. War überhaupt schon Jahreswechsel? Ist ein Jahr nicht einfach auch nur ein soziales Konstrukt?
Genau. Okay, wir sind zu schnell, zu deep. Ja, ich kenne das. Das Ende des Semesters steht vor der Tür. Man will es noch gar nicht so sagen, aber der März naht.
Ja, wobei ich sagen muss, bei mir tatsächlich nicht. Ich habe ja quasi jetzt mein Auslandssemester vor der Tür gehabt in den Vereinigten Staaten. Oh. Da das aufgrund einer gewissen Krankheit, die aktuell so ein bisschen Umlauf macht, nicht klappt, fängt das bei mir online jetzt an in den nächsten Tagen und geht dann bis Mai. Das heißt, ich habe noch ein bisschen zu tun.
Okay, also ja gut, aber dann hast du ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, dem Stress vorzubeugen, weil ich sehe schon, wie er auf mich zukommt, so ein bisschen wie bei so einem Autounfall. Es ist dunkel, der Baum, ich sehe ihn im Scheinwerferlicht, aber ich kann nichts mehr machen. Es rast auf mich zu, der Stress. Aber das heißt, du machst dein Auslandssemester online.
Richtig, das heißt, ich krieg den ganzen tollen Stoff und muss nicht damit leben, dass ich so ein Kram wie, ja, die Kultur kennenlernen, Menschen treffen, durch Städte reisen, den ganzen nervigen Scheiß. Ich bin ja wegen des Studiums natürlich da.
Oh Gott, das ist so traurig. Mann, das bricht mir das Herz. Wäre aufschieben eine Alternative gewesen?
Jein. Also die Frage ist ja wirklich, wie lange geht das noch? Und ich will meinen Master jetzt auch nicht zu weit in die Länge ziehen und habe aber auch schon mit denen gesprochen und könnte da auch zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann nochmal 1-2 Kurse belegen oder so. Also man kriegt das auf jeden Fall irgendwie nachgeholt und das werde ich auch auf jeden Fall tun.
Na okay, das ist verständlich, dass man so kurz vorm Ziel nicht dann doch noch, du siehst ja den Master schon. Du hast ihn fast schon mit beiden Händen im Griff.
Ich habe ja quasi schon meinen Doktortitel. Also es ist ja wirklich jetzt nur noch... Ne?
Genau, deswegen bist du auch mehr als qualifiziert, um hier jetzt über tiefsinnige sozioökonomische und psychorelevante Themen zu philosophieren.
Genau so ist es.
Ja, mir, also ich meine, im Vergleich dazu, ich bin noch etwas entfernt vom Bachelor und ich kämpfe mit dem allleidigen Thema des Aufschiebens, der Prokrastination.
Ah, ja klar, der dunkle Bruder, der ständig hinter einem am Schreibtisch steht und seine warme Hand auf die Schulter legt und sagt, Mensch, wollen wir nicht noch ein bisschen spielen gehen?
Ja, genau. Und das Schlimmste ist ja, jetzt wo alles online ist, ist es auch so leicht. Es ist so leicht, einfach, wenn du zwei Laptops hast oder zwei Rechner, auf dem einen in der Vorlesung bist und an dem anderen irgendwie spielen könntest. Es ist zu leicht.
Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ihr müsst auch nicht mit Kamera direkt aktiv davor sitzen, ne? Oder
wie war das? Bei manchen doch. Es ist,
bei manchen schon.
Ja, bei manchen nur zum, also nie durchgehend, aber und auch da achtet keiner drauf, ob 30 Leute da jetzt mit Kamera sitzen oder nicht. Wenn das 10 machen, ist auch gut. Aber die meisten hätten das gerne zur Begrüßung und wenigstens zum Ende eben.
Ja.
Ein Prof war schon so wild, dass er vor ein paar Wochen, da war ich zum Glück nicht da, oder ich höre eigentlich immer mit, selbst wenn ich nicht davor sitze und die ganze Zeit zugucke. Aber der ist auf die Idee gekommen, die Namensliste durchzugehen von den Leuten, die zu einem Raum sind, aber von denen keine Reaktion kommen.
Ach du so. Schande.
Das ist so, als würdest du einmal in der Vorlesung jeden einmal anpieksen mit so einem Stock und gucken, ob der noch wach ist. So, also,
aber sind Namenslisten nicht furchtbar verrufen? Also regen sich da nicht die Leute vom Master in der Regel auch immer furchtbar drüber auf, wenn irgendwelche Dozenten, Dozierenden mit Namenslisten um die Ecke kommen?
Nee, es ist, also er hat einfach bei Zoom geguckt, wer sitzt im Raum und einmal so, ja, hallo Herr Bischof, wie sieht's aus? Sind Sie noch da? Ja, und so ist einmal jeden Namen durchgegangen und ich war bei der Arbeit und konnte nicht zu der Vorlesung. Und das auch zu meinem Glück, ich habe nur so gesehen, wie in der Gruppe so, Leute, kommt alle schnell an den Laptop. Er prüft die Anwesenheit. Ich meine, was soll passieren so, ne? Aber ein bisschen peinlich ist es dann schon. Und macht sich auch nicht gut bei den Profs. So, ne?
Glaube ich ein bisschen. Auch. Ich glaube auch, dass immer noch, auch wenn man es nicht so wahrhaben will, das auch so ein bisschen nach Sympathie und so macht, glaube ich, immer noch einen Teil der Bewertung aus am Ende der Note. Auch wenn es dann zum Beispiel Hausarbeiten sind als Prüfungsform oder so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spätestens, wenn es ans Kolloquium geht, ist es gut, wenn man ein bisschen Sympathie gesammelt hat. Ne? Ja, aber Prokrastination, also es ist einfach heutzutage wirklich zu leicht, sich besser zu beschäftigen oder netter zu beschäftigen. Manche Sachen machen ja auch manchmal Spaß und manchmal packt einen auch so die Lust, was fürs Studium zu machen, aber es kommen auch Tage, wo man gar keinen Bock hat und lieber was anderes tun würde.
Ist Prokrastination dann nicht dann auch eine Art Weltflucht, Realitätsflucht?
Flucht das, vor Aufgaben?
Was hier fliegt gerade das Wort Überleitung durch mein Zimmer. Und was ist das? Was ist das? Es schenkt mir ein Glas Weinchen, schenkt es mir hier ein. Leute, keine Chance dem Alkohol, aber so ein Glas Weinchen, das gehört zum guten Philosophendialog dazu. Ich weiß nicht, wie es bei Corvin ist, ob ich der einzige Alkoholiker hier bin.
Schon die Griechen tranken damals in ihren kleinen Kämmerchen vor ihren Steintafeln beim Grübeln über was auch immer für Götter und die Welt. Ein Wein, von der Tradition habe ich aber leider ein bisschen abgewichen. Ich habe hier einen Whisky stehen.
Ah, einen schönen Whisky. Whisky wollte ich immer gerne mögen, aber irgendwie bin ich damit nie warm geworden. So schön Whisky auf Eis, so schön hochromantisiert. Und dann habe ich das so ein paar Mal probiert und war so, ne.
Aber das ist auch schon wieder so ein Trugschluss. So Whisky auf Eis ist ganz schön verpönt.
Echt? Ach ja, stimmt, weil es dann heißt, ja, das verwässert den Geschmack und so, ne?
Ja, aber das ist auch totaler Quatsch, finde ich. Da komme ich gleich noch zu. Ich finde, bei mir war das auch früher so, dass ich so als Jugendlicher dachte, Whisky, das sieht immer so cool aus und ich würde das so gerne mögen. Ist ein bisschen wie mit dem Kaffee. Also man muss einfach so viel trinken, bis es einem schmeckt. beim vierten Mal gekonnt sich mit Whisky betrinken, schmeckt es dann auch.
Trinkst du Whisky mit Cola?
Ja, auch. Also jetzt gerade, ich habe hier einen ganz leckeren, also finde ich ganz gut, von Singleton, Maltmaster Selection. Der ist gar nicht so teuer. Also es gibt da keine Grenzen bei Whisky. So, kein Bock auf so 70€ Whisky. und der schmeckt, finde ich, sehr gut. Ist auch verhältnismäßig mild. Den trinke ich dann wirklich pur mit nur so ein paar Tropfen Wasser drin. Ich finde, Cola geht auch. aber ich bevorzuge dann, wenn ich, also dann nimmt man natürlich einen günstigeren Whisky, so Jim Beam oder sowas, um den mit Ginger Ale zu trinken. Das mag ich ganz gerne. Hast du das mal probiert?
Mit Ginger Ale? Nee, kann ich mir ganz schwer vorstellen.
Okay, das nächste Mal, wenn wir trinken können, trinkst du mal einen Whisky mit Ginger Ale von mir.
Das probiere ich auf jeden Fall mal aus, sobald es wieder geht. Aber schön, dann haben wir jetzt auch die Alkoholsüchtigen aus der Selbsthilfegruppe hier mit bei. Ganz liebe Grüße. Und da muss sich jemand räuspern, klar.
Ja, da wären wir wieder bei Betäubungsmitteln und so, ne? Aber ich glaube, dazu kommen wir noch.
Dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt. Ich will es natürlich einmal benennen. Wir nehmen hier natürlich gerade die 2.0-Folge, die zweite Folge zum Thema Eskapismus auf. Die erste kam ja sehr gut an. Da haben wir auch eine Menge Feedback bekommen. Und da dachten wir, Mensch, das können wir uns in der zweiten Staffel natürlich auf keinen Fall nehmen lassen. Und wir werden bestimmt noch ein paar Sachen anknüpfen, die in der ersten Folge schon mal Thema waren. Auch ein paar neue Sachen. Natürlich der aktuelle Kontext bietet da auch seine Ressourcen, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach hier und da mal durch. Corbin, wirf doch einfach mal so einen schönen Begriff hier in die Arena. Wie sieht's aus?
Ich fand, wir haben gerade eben schon so schön über Aufschieben und Prokrastination geredet. Das ist für mich einfach so ein bisschen, wenn man es genau nimmt, der kleine Bruder von Eskapismus. Oder wie siehst du das?
Kleine Bruder von Eskapismus. Ja, ist eigentlich wahr, ne? Weil es ist ja quasi Abgabepflichten und sowas, das sind ja wirklich so Zwangsrealitäten. So, du kommst da ja nicht raus. So, die Gefahr, dass du die Frist verpasst, ist real. Das heißt, ja, Prokrastination sozusagen als eine unfreiwillige Form des Eskapismus vielleicht auch.
Ja, ja, mehr oder minder unfreiwillig, ne? Also, ich meine.
Klar, schaltet man die Konsole selbst an, keine Frage.
Ich weiß nicht, also manchmal frage ich mich, ob es allen Leuten so geht, dass also oder besser, als ob es Leute gibt, die gar nicht diese Probleme haben mit Prokrastination. Also die einfach ihre Aufgaben machen und danach sich halt bespaßen und nicht sich bespaßen und dann 2 Tage vor der Deadline anfangen, ihre Aufgaben zu machen. Ich weiß nicht, kennst du solche Leute?
Das ist eine gute Frage. Nee, tatsächlich wenig. Also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich sehr gut organisiert bin, aber ich habe auch irgendwann eingesehen, dass ich einfach Zeitdruck brauche, weil das sonst nichts wird. Aber man sagt ja auch so schön, Diamanten entstehen unter hohem Druck, bla 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 bla. Ich habe gerne das meiste früher fertig, aber so richtig, richtig, dass es so abgabereif ist, zum Beispiel jetzt, wenn wir beim Thema Hausarbeiten etc. bleiben, ich brauche wirklich Zeitdruck, anders geht das nicht.
Ja, kann ich gut verstehen. Also natürlich ist es ein geiles Gefühl, wenn du so 3 Tage vorher fertig bist. Hat es ja auch schon mal gegeben.
Es soll bei dir aber auch schon vorgekommen sein.
Ja, selten, aber ja. Aber ich finde, man mutiert dann 2 Tage vor Abgabefrist oder so, also nur als symbolischen Zeitraum, zu so einem Workaholic. Also dann, ich habe auch schon Sachen gehabt, da habe ich wirklich irgendwie die ganze Nacht lang durchgesessen und nur eben noch die PowerPoint fertig und die Facharbeit zu Ende geschrieben und dann am nächsten Tag ganz kaputt zur Uni geschleppt. So, wenn du weißt, was ich meine. Dass man vorher, ist ja nicht so, dass man weniger Arbeit hat, sondern man ballt es einfach.
Nee, eben genau. Man ballt es extrem, ja. Es ist schön formuliert. Ich finde aber auch, das Gefühl, wenn man fertig ist, ist befriedigender, wenn man das nicht auf den letzten Drücker macht, oder?
Das stimmt.
Eigentlich.
Ja. Ja, man gibt sich so ein bisschen Raum, das zu genießen. Sonst ist das so, oh, fertig. So, und jetzt geht's weiter. Gefühl meistens. Ich finde das aber ganz interessant. Also es ist ja in gewissem Maße dann eine Flucht vor der Konfrontation mit den Aufgaben, wovon wir jetzt gerade hier reden. Mhm. Und daher kommen wir auch zu der Herleitung des Eskapismus, weil Eskapismus ja eigentlich nichts anderes sein soll als die Flucht vor Konfrontation. Wir haben da letztes Mal schon drüber geredet und es ist schwierig, finde ich, jetzt Sachen nicht zu wiederholen. Ich glaube, was Eskapismus ist, müsste jeder ein bisschen wissen. Du hast es ja gerade eben schon erklärt. Mhm. Wir haben aber doch noch ein paar Sachen fallen gelassen. Zum Beispiel Videospiele. Wir haben kurz drüber geredet, aber sind nie richtig drauf eingegangen. Würdest du sagen, dass Videospiele an und für sich einfach eine Flucht sind vor der Realität?
Habe ich tatsächlich noch mal jetzt viel drüber nachgedacht vor der Folge. Generell würde ich sagen, es ist typabhängig. Also es gibt Leute, die spielen das einfach nur zum Spaß hier und da mal. Es gibt auch Leute, die spielen es häufiger. Und was ich irgendwie beobachtet habe, dadurch, dass ich jetzt auch aktuell zu viel Zeit habe ab und an und zu viel die sozialen Social-Media-Kanäle konsumiere, sieht man relativ häufig auch Leute, die sagen, ja, ich spiele zum Beispiel, zocke aktuell oder normalerweise ganz viel. Und das ist auch angenehm, weil man dann nicht über den Alltag nachdenkt oder irgendwelche Probleme. Und dementsprechend ist es auch halt nicht nur Unterhaltung für viele, sondern auch entsprechend in irgendeiner Form so eine Art Realitätsflucht, sei es jetzt besonders auf eine gute Weise oder halt auf so eine verdrängende Art und Weise. Aber dass halt aktuell das Problem ist, dass das halt nicht mehr so richtig Wirksamkeit zeigt, weil man eben dann doch viel zu Hause ist sowieso und man spielt die Spiele dann vielleicht noch, aber kommt trotzdem nicht so richtig in diesen Zustand, wo man den Alltag ablegt, sondern man ist dann vielleicht auch genervt und hat das Spiel auch schon zu viel gespielt und es langweilt einen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also findest du sowas, also so ein Ventil in dem Sinne, so das Gaming als Ventil, verliert das seine Wirksamkeit im Moment?
Oh, das ist ein ganz interessanter Punkt. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig nachgedacht, ob Gaming seine Wirksamkeit verliert. Also für mich kommt da immer noch hinzu, dass es ja eigentlich ein sehr facettenreiches, facettenreiches Genre ist, so wie Kino oder Bücher auch, weil du ja eine große Auswahl hast und auch viele Möglichkeiten. Es ist auf jeden Fall so, ich meine, das kennt jeder, ne? Dass irgendwann mal ein Spiel, das du viel gespielt hast, oder so langweilig wird oder man ein Spiel nicht zu Ende spielt, weil es einem langweilig geworden ist oder sowas. Mhm. Mit dem Punkt an sich wurde ich noch nie richtig konfrontiert, also nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Nur mal so, ja, irgendwie macht das jetzt keinen Spaß, so könnte jetzt was anderes machen. Mhm. Aber hinzu kommt ja auch noch, dass man meistens ja mit Leuten spielt. Das heißt, es ist ja auch nicht nur eine Beschäftigung für sich selber, sondern halt eine Beschäftigung mit Freunden. Das klingt ein bisschen traurig. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ne?
Aber stimmt, ja.
Aber dann, ich habe das noch nicht so erlebt.
Ja.
Ich habe es nur noch nicht so erlebt, dass die Hochkonjunktur von Videospielen quasi vorbei ist. Also, dass das an Bedeutung verliert als Beschäftigungsmaßnahme.
Dann lass mich die Frage umdrehen. Glaubst du, gerade dieses Spiel mit Freunden ist aktuell wichtig, damit man irgendwie, normal bleibt und nicht irgendwie, weil der Mensch ist ja ein soziales Wesen, so, und wir brauchen zwischenmenschliche Kontakte. Und dann ist es ja eigentlich nur logisch, wenn man sagt, ja, so zusammen mit Freunden spielen ist eigentlich ein wichtiges Ding dann so in dieser Zeit.
Ja, also ich meine, wir kennen es ja beide am besten, ne? Wir haben ja auch schon die ein oder andere Runde Among Us zusammen gespielt. Oder hier und da mal ein Online-Escape Room in letzter Zeit. Mhm. Ich finde es interessant zu sehen, wie sich das gesellschaftliche Leben sozusagen neue Bahnen sucht in dieser Notsituation. Ist natürlich auch nicht bei jedem wahrscheinlich so, also für jeden Freundeskreis kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Ich finde, dass es auf jeden Fall an Relevanz zugenommen hat in diesem Punkt, also das Miteinander, es wäre ja sonst anders zum Teil nicht möglich. Also auch von der Regelmäßigkeit her, ne? Also Freunde, die viel arbeiten oder so. Ich habe Freunde, die haben einen 40-Stunden-Job.
Ja.
So im Schichtdienst auch noch. Das heißt, so Videospiele mal eben hier eine Stunde zusammen spielen, bieten da schon nochmal irgendwie eine Schnittmenge, die sonst nicht möglich wäre. Wie ist es bei dir?
Sehe ich ähnlich, ist bei mir auch ähnlich. Ich hatte gerade noch den Gedanken, also glaubst du, die Spieleindustrie profitiert da gerade akut durch die ganze Situation oder werden eh die Dinge genutzt, die man, also ich sag mal so Klassiker wie Call of Duty, eben Among Us. Among Us wird mit Sicherheit aus der Krise sozusagen in Anführungszeichen profitiert haben, oder? Also so kleine Indie-Hersteller mit so kleinen Spielen, die man leicht in einer großen Gruppe spielen kann, das wird wahrscheinlich durch die Decke gegangen sein.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Videospiel-Podcast.
Wir haken das Thema auch gleich ab.
Among Us, das ist so ein Phänomen gewesen, ne? Also das gibt es ja schon seit 2 Jahren oder so. Die hatten sogar schon ein zweites Spiel geplant, also Among Us 2, aber ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest.
Ja, und jetzt bleiben die aber beim ersten, glaube ich, irgendwie und wollen das lieber mehr ausführen, glaube ich.
Ja, weil es so populär geworden ist. Also wollen sie das, was im zweiten geplant war, einfach in den ersten übernehmen. Mhm. Ich glaube, die Videospielbranche profitiert sehr stark. Das sieht man ja auch daran, dass, also versuch mal jetzt eine PlayStation 5 zu kaufen, geht einfach nicht.
Ja, so. Oh Gott, ja, das ist furchtbar.
Hängt zum einen damit zusammen, dass natürlich vielleicht nicht so viel produziert werden konnte, wegen gewisser Restriktionen, weniger Arbeiter und so, die zum Werk kommen können, was weiß ich.
oder Lieferketten, die unterbrochen werden, aber auch zum einen damit, dass die Nachfrage einfach so hoch ist, ne? Weil so viele Leute zu Hause sitzen und sich so am besten, also ich merke selber, ich spiele auf jeden Fall zurzeit mehr als sonst.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Es gab zur Zeit der Great Depression in den USA. War es wirklich so, dass gezielt Medienanbieter darauf angesetzt wurden, mehr zu produzieren, damit die Bevölkerung über Musik, Kunst, Spiele, Bücher, hast du nicht gesehen, von dieser sehr tristen Realität abgelenkt wird? Das fand ich irgendwie ziemlich krass. Also so. Ich hoffe mal, dass es aktuell nicht so ist. Ich glaube, aktuell sind wir eigentlich eh alle so, dass wir es von selbst aus konsumieren. Aber das fand ich irgendwie, also ist ja auch erst im letzten Jahrhundert gewesen. Das fand ich irgendwie eine heftige Sache. Also da wurde ja quasi dann sozusagen national so eine grundeskapistische Haltung so auf die Bevölkerung gestreut.
Krass. Das finde ich vor allen Dingen vor dem Argument ganz interessant, dass ja viele Leute sagen, ja hier Videospiele, also so die Videospiele als den Boomern hinstellen, der so das Eskapismusmittel ist, aber das zeigt ja einfach, dass das schon immer war, so war, also dass man Romane gelesen hat oder eben einmal im Monat ins Kino gegangen ist, um so ein bisschen sich mal abzulenken von der Härte der Realität. Interessant. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob das heutzutage so funktionieren würde.
Ist die Frage, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Also wahrscheinlich eher in entsprechenden Staaten, wo es nicht ganz so demokratisch zugeht.
ich glaube, was bei unserer aktuellen Situation so ein bisschen sehr erschwerend dazu kommt, ist, dass ja viele Möglichkeiten halt unterbunden werden automatisch. Also ich meine, Serien können zum Teil nicht weiter produziert werden, weil die Filmcrews nicht zusammenkommen können. Filme können nicht weiter oder werden nicht veröffentlicht, weil niemand ins Kino gehen kann und so. Das sind ja alles schon Kanäle, wo mehr Medien produziert werden könnten, aber nicht können.
So. Ja, ja. Das Einzige ist vielleicht noch die Musikbranche, die so ein bisschen weiter produzieren kann, würde ich jetzt mal unterstellen.
Was ich ganz interessant finde, ist dir auch aufgefallen, dass in letzter Zeit mehr Singles veröffentlicht werden und weniger Alben?
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst, ja, auf jeden Fall.
Kleiner Side-Fact.
Sag erst.
Ich hab mal so mit aufgeschnappt, dass das so ein bisschen daran liegt, dass Singles einfach erfolgreicher sind auf Spotify. Und, insert Musikanbieter, Musikstreaming-Anbieter ihrer Wahl hier, erfolgreicher sind beim Streamen, so Singles, weil es ist halt nur ein Song. Selten hören sich Leute so ganze Alben durch. Und Alben hypen halt eher auf so auf eine Welttournee oder so. Also niemand macht ja, keine Ahnung, eine Tournee zu nur einem Song, sondern eher zu einem ganzen Album. Und da sowas zurzeit einfach nicht geht, werden einfach nur Singles produziert.
Ja, schon krass. Also vor allem bei Spotify, bla, jeder andere Anbieter vielleicht auch. es gibt ja wirklich krasse Sachen, die man aktuell in der Musik beobachten kann. Zum einen, dass die Lieder halt wesentlich kürzer werden, weil ein Lied als gehört gilt, sobald die Hälfte des Liedes abgespielt wurde. Und entsprechend gibt es natürlich Klicks, entsprechend gibt es Geld. Das heißt, es ist natürlich ein Trend, dass die Lieder immer kürzer werden. Und dann habe ich noch eine Studie letztens gelesen, was ich mega interessant fand. Ich gehe jetzt nicht in das Forschungsdesign, die Methoden rein. Aber die haben quasi nachgewiesen, dass die Musik über die letzten 30 Jahre massiv trauriger geworden ist vom Inhalt und viel mehr mit Moll statt Dur, sage ich mal, gearbeitet wird. Ich bin kein Musikexperte. Würdest du das unterschreiben? Also glaubst du, das ist ein Ding?
Witzigerweise habe ich vor 2 Jahren mal auch einen Artikel dazu gelesen, aber es ist halt, wie gesagt, 2 Jahre her oder 3 sogar. Würde ich aber auch unterschreiben. Ich finde das, jetzt kommen wir wieder zu einem interessanten Punkt, auf den ich später auch noch hinaus wollte. ich finde, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass die Welt, also ich glaube, traurig waren die Menschen schon immer. Da sind wir wieder, also zum Glück haben wir den Bogen wieder gekriegt zu Eskapismus. aber dass es jetzt in der Öffentlichkeit mehr Raum für Trauer gibt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, zum einen mehr Raum. Ich glaube, es wird auch ein bisschen romantisiert, oder? Also ich finde, man kommt fast in so eine Art postromantische Epoche irgendwie wieder rein oder so eine zweite romantische Epoche so gefühlt, wo dieses depressiv-melancholische irgendwie so ein Trend, will ich nicht sagen, aber so eine, weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt mal bei der Musik bleibt, überleg mal in den 90ern, was war da so richtig an traurigen Liedern oder so. Also
ja,
da sind natürlich ein paar dabei und das sind ja auch hier Thematiken dabei, Liebeskummer und sowas. Aber ich finde, das Bild hat sich komplett geändert. Also der größte Star unserer Zeit scheint ja zurzeit Billie Eilish zu sein. So, ne? Ich finde, das hat so ein bisschen mit Adele angefangen, die auch immer sehr viel traurige Lieder gemacht hat und auch immer so ein bisschen um Liebeskummer, fast nur. Und dann so jetzt in die Richtung Billie Eilish, die halt auch ihre Depressionen thematisiert, was ja auf jeden Fall gut ist und halt auch gut darüber zu reden. Aber es geht halt einfach in so eine Richtung, so eine Tendenz. Ich weiß noch, irgendwann habe ich mal so ein Musikvideo von ihr gesehen, das hat mir jemand gezeigt, wo sie am Ende mit ihrem Bruder in so einen See fährt. Und ich meine, wie trauriger kann es nicht sein? Das ist ja quasi Suizid.
Ja. Ja, die hat auch, ich habe letztens ein Interview von ihr gesehen, wo sie quasi mehr oder weniger buchstäblich gesagt hat, dass wenn sie irgendwann mal krank wird oder so, dann will sie diejenige sein, die über ihren Tod entscheidet. Also hat sie quasi gesagt, so, wenn ich irgendwann mal todkrank werde, begehe ich lieber Selbstmord.
Ja.
Fand ich auch krass irgendwie. Also, dass sie das jetzt, sie ist ja auch noch nicht mega alt. Aber,
nee, wie alt ist die? 17, 18?
Irgendwie so, aber steht natürlich dann auch in gewisser Weise für eine Epoche und man sieht ja auch, was sie für Klicks generiert und auch sonst, also ich bin ja sonst eher so in der ganzen Hip-Hop-Szene unterwegs und auch da, also gerade auch aus dem amerikanischen Raum, wird ja auch ganz viel aktuell so über nicht nur Beziehungsprobleme, sondern halt wirklich auch so psychische Probleme, alles Mögliche aufgegriffen und das ist halt so das neue Ding und nicht mehr so dieses Gangster-Rap-Koks-Nutten-Ding irgendwie, muss man überspitzt zu sagen.
Ja, verrückt, ne? Also, aber ich finde, ich glaube, wir haben den Bogen zu Eskapismus noch nicht ganz wieder geschafft.
Wir sind auf dem Weg.
Wir sind auf dem Weg. Haltet euch fest, Freunde, wir sind bald da. Bleibt noch ein bisschen angeschnallt. Ja? ich finde das, also man merkt es auf jeden Fall. So, und man merkt es auch dahingehend, dass man immer mehr hört, dass junge Leute mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Mhm. So, und da finde ich, ist die Frage so ein bisschen, die sich mir öfter stellt, woher kommt das? Also, liegt es zum entweder daran, dass ist das, also es scheint ja so eine Zivilisationskrankheit zu sein. Ich meine, wer war nicht traurig als Jugendlicher? So, ne? Mal irgendwie, alles ist scheiße und aber ist halt die Frage, wie weit das Hormon induziert ist oder ob das jetzt gerade irgendwie so ein Trend mit der Gesellschaft zu sein scheint. Emo-Musik gab es auch schon immer. Aber ich habe das Gefühl, dass viel dazu beiträgt, dass man sich man hat so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Also, und eine große davon ist, sich anzugucken, wie geil das Leben der anderen Leute zu sein scheint. Mhm. So als mal kompletten Gegentrend zu Billie Eilish oder so, die ja eigentlich viel darüber redet, wie scheiße ihr Leben sein kann. Es gibt genug Leute im Internet, die immer nur von den Schönseiten des Lebens reden und immer nur die ihre Schönseiten ihres Lebens zeigen, wo man sich sicher sein kann, dass das nicht immer der Fall ist. Also der erste Influencer, der nicht mal irgendwie traurig war in den letzten 6 Monaten, hebe seine Hand. und ich glaube, also ich habe das Gefühl, ne, dass das viel dazu beiträgt, dass junge Leute so ein gewisses Gefühl von, oh ja, guck mal, bei mir ist alles scheiße. Und dann kommt Billie Eilish daher und singt einen Song darüber, dass alles scheiße ist. Und dann sind die Leute, jo, alles scheiße. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding. Ich glaube, es ist einfach auch der Druck, der aktuell ziemlich groß ist. Also, dass man irgendwie was aus seinem Leben macht, auf jeden Fall. Dann sieht man, du hast es gerade angesprochen, so ein bisschen dieses Influencer-Ding. Man sieht, andere Leute haben viel Geld, fahren in Urlaub, fahren das und das Auto, haben sich die und die Klamotten gegönnt. Und dann muss man vielleicht auch irgendwie mithalten. Das ist jetzt vielleicht sogar eher die Generation nach uns, also ich sag mal, die so 3-4 Jahre noch jünger sind als wir. Die auch, finde ich, eine Generation ist, die noch mehr auf diesen ganzen Umweltaspekt und so eingeht. Also die quasi auch dann Eskapismus, wenn man jetzt wieder den Bogen spannen will, quasi sich gar nicht nutzen zu machen möchten, weil sie vielleicht auch sowas wie Klimawandel und so viel aktiver als Problem sehen noch als wir. Also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich glaube wirklich, so eine Mischung aus diesem Druck quasi von der einen Seite, auf jeden Fall was aus sich zu machen. Auf der anderen Seite so dieses öffentliche, ja, bei uns ist es überall so schön, so und dann nach dem Motto, ja, warum bei dir eigentlich nicht?
Ja, weißt du? Auch verrückt eigentlich, du hast es gerade gesagt, überleg mal, so 13-jährige Kinder sind bis zur jüngsten Teil dieser Geschichte, unserer Geschichte, regelmäßig auf die Straße gegangen, um gegen den Klimawandel zu protestieren, sondern um für mehr Aufmerksamkeit des Klimawandels zu protestieren. So, ja. Wie verrückt das eigentlich ist, wenn man überlegt, was man selber so mit 12 und 13 gemacht hat. Diese Sorglosigkeit fehlt denen ja quasi dann in gewissem Maße.
Ja, total. Auf jeden Fall. Wo wir gerade noch bei Influencern waren, wir wollten eigentlich fertig mit Gaming sein, aber es gibt natürlich auch das große Streaming-Game, siehe Anbieter wie Twitch, aber es gibt es auch bei YouTube und so, wo man häufig, es gibt ja da die Möglichkeit, quasi den Produzierenden Geld spenden zu geben oder halt kostenpflichtige Abonnements zu verschenken, alles eben um den Creator zu unterstützen. Und dann kannst du meistens noch so eine Nachricht dazu schreiben. Und ganz oft sieht man da sowas wie, ja, ey, mein Alltag ist im Moment richtig scheiße, ich habe Stress mit meiner Freundin, meinem Freund, Uni, Arbeit, Ausbildung, schieß mich tot. Aber bei dir, da kann ich immer richtig gut abschalten und so. Und da fühle ich mich wie so ein guter Freund, der dann so beim Spielen dabei sitzt oder so. Ich finde, das ist auch irgendwie bezeichnend, oder?
Ja, also es ist ja, also besser kann man es eigentlich nicht beschreiben, Eskapismus. So, ne? Danke, dass du da bist. Mein Tag war scheiße. Mhm. So, danke, dass ich dieses Buch lesen konnte, weil keine Lust, mich mit der Realität gerade zu beschäftigen. Mhm. Danke, dass ich deinen Twitch-Stream gucken durfte und dir dabei zusehen durfte, wie du dieses Videospiel spielst, das ich für 60 Euro auch haben könnte. weil ich habe keine Lust jetzt gerade, mich großartig damit auseinanderzusetzen und erst recht nicht mit meiner Realität. So, oder mein Problem. So, ne? Ich finde, man kann es auch übertreiben mit dieser Realitätsflucht. Und ich fände es schwierig, jetzt dem Streaming zu unterstellen, dass alle da so zugucken, weil sie keinen Bock mehr auf ihren Alltag haben. Ich finde es eine sehr interessante Unterhaltungsform, weil du ja, wie ich gerade schon sagte, ne, du kannst das Spiel auch selber spielen. Mhm. So, aber du guckst lieber 2 Stunden, oder nicht du, aber manche gucken halt lieber 2 Stunden jemand anderen dabei zu, wie er das Spiel spielt, und finden daraus so ihre Unterhaltung. Finde ich auch schon öfter interessant. Ich habe schon sehr oft dieses Argument gehört, ja, was für ein Quatsch, ey, warum spielst du das nicht selber? So, oder warum spielt man das dann nicht selber? Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also ich bin noch nie so richtig ins Stream reingekommen. Früher hat man mal so 15 Minuten Videos geguckt oder so, ne, wo das so zusammengeschnitten war. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also wie ist das bei dir so? Also, wir tasten uns heute langsam ran, finde ich.
Wir tasten uns langsam ran, ja. Wir machen erstmal die ganzen leichten Themen, damit wir euch später alle schön mit dem Hammer einen durchs Fressbrett ziehen können. also noch kurz, um das Thema zu Ende zu bringen. Also ich glaube schon, dass es da einfach gerade aktuell so dieses Gemeinschaftsding ist, dass man zusammen irgendwas macht. Und wenn man da jetzt auch wieder so ein bisschen psychosozial rangehen will, dann sagen die Streamer ja auch oft so, die sprechen ja oft in der Wir-Form. So, wir haben das jetzt geschafft, wir haben jetzt die und die Aufgabe gelöst, bla 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 bla. Das schürt ja automatisch so ein Gruppending irgendwie. Ich denke mal, das ist auch irgendwo ein Grund. Und klar, manche gucken es einfach aus Unterhaltung. Also man muss es jetzt auch nicht überdramatisieren, kritisieren, wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen sinnbildlich ist einfach.
Ja, ich habe einen Artikel gelesen aus dem Sage Journal. Da ging es so ein bisschen auch um Videospiele und die Auseinandersetzung mit Eskapismus, und der hat ganz interessante Aspekte, weil es da so um die Binarität der Ansichtweisen geht. Also es gibt quasi von so Medienforschern oder Leute, die das einteilen, nur 2 Ansichten. Entweder du konfrontierst dich mit deiner Realität oder du benutzt jetzt gerade Videospiele, um aus deiner Realität zu flüchten. So, und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen auf einen anderen Zug aufzuspringen für eine Weile, und zwar auf der positiven Aspekte. Also man redet ja immer so negativ konnotiert über dieses Eskapismus-Ding und Videospiele. Mhm. Und ich glaube, da vergisst man manchmal einfach, also es ist schwer natürlich, aber manchmal ist Unterhaltung auch nur Unterhaltung. So, ne? Also welchen Grund das genau hat, warum man sich unterhalten muss, anstatt die ganze Zeit nur zu sitzen und zu sagen, ja, ich habe heute 2 Kilo zugenommen und ich hätte eigentlich das und das machen müssen. Und ja, für nächste Woche habe ich das und das vorgenommen und so. Kannst du auch nicht den ganzen Tag mit verbringen. Mhm. Und ich glaube, Unterhaltung bietet dir halt auch einfach die Möglichkeit, so ein bisschen Selbstprojektion zu vollziehen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man, wenn du einen Film guckst und da ist ein Held und so, und dann kannst du, und du kannst dich selber so ein bisschen da rein projizieren, dann setzt das ja auch für dich Ziele und so. Und das finde ich ist mal ein großer Punkt, dass man auch durch das, was man sieht und erlebt, sich so ein bisschen Ziele für sich selber setzt. Also, wer kennt's nicht? Wer hat schon mal einen Film gesehen und dachte so, Alter, yo, das war eine richtig coole Reaktion auf das und das Problem oder so.
Kennst du das, wenn man aus dem Kino rausgeht und auf einmal so die Persönlichkeit von seiner, von dem Typ da dann irgendwie adaptiert hat und sagt so, ja, ich bin jetzt so und so ein Charakter.
ja, zum Beispiel. vielleicht nicht, also vielleicht nicht so extrem, dass andere Leute merken, so, Alter, versuchst du gerade Bond zu sein?
Steck die Pistole weg, was soll das?
das ist im Cinemax ganz cool, dass man dann direkt die Rutsche nehmen kann und sich ein bisschen cool fühlen, weil man Rutsche hat. In Bremen gibt es diese mega lange Rutsche. Aber ich finde auch so ein bisschen Wunscherfüllung. Also wenn du ein Videospiel anschmeißt und du kannst dort, weiß ich nicht, eine Elfe sein, die zaubern kann, so und durch die Gegend fliegen, das klang jetzt, als wäre ich so ein 50-jähriger Typ, der keine Ahnung von Videospielen hat. Aber halt so ein bisschen das machen, was man sonst nicht machen kann, ist es ja auch in gewissem Maße einfach mal Wunscherfüllung. Das heißt nicht unbedingt, dass man vor seiner Realität flüchtet. Aus meiner Sicht, sondern dass man halt einfach nur mal das macht, was die eigene Realität jetzt vielleicht nicht so ermöglicht. So.
Ja, also das...
Wie siehst du das?
Du hast ja gerade, also es ist ja wirklich sehr binär kodiert, sage ich mal, ne? Sozusagen entweder man konfrontiert die Realität oder man auf eine negativ konnotierte Art und Weise bricht man da aus. Das meinte ich auch gerade mit dem Streaming-Ding. Also es gibt auch genug Leute, die es wirklich einfach nur aus Unterhaltung machen und es ist, denke ich, auch so grundlegend das Ding, genauso wie bei Partys, bei Urlaubsreisen etc. Es ist ja nicht zwangsläufig eine Flucht aus der allzu schlechten Realität, sondern ja auch einfach nur, dass man mal was Neues sieht oder auch so ganz was Banales wie eine Unterhaltung mit jemand anderem. Muss ja nicht direkt ein Realitätsausbruch sein. Das kann ja wirklich einfach nur sozialisieren und nicht sozialisieren, so socialize, wie man so schön sagt. Bisschen reflektieren und alles, das muss ja auch alles nicht immer direkt in diese negative Schublade geschoben werden. Also dieses sehr Binäre, was du eben meintest, das würde ich auch quasi schon fast verurteilen. Es ist sehr provokant und sicherlich auch ein schöner Gesprächseinstieg, aber ich würde es niemals so klar voneinander abtrennen.
Ja, aber das sagen wir jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass das in der allgemeinen Debatte öfter der Fall ist. So, diese negative binäre Einstufung. Du hast es gerade ganz interessant gesagt, du bist gerade zum Thema Urlaub gekommen. Und da würde ich gerne auch noch mal einsteigen. Und zwar ist ja Urlaub für manche Leute auch eine gewisse Realitätsflucht. Und zwar die Flucht vor der eigenen Realität an dem Ort, an dem man sich gebunden hat. Weißt du, was ich... Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß total, worauf du hinaus willst. Ich habe bei sowas immer mit einem Kumpel zusammen... wir machen uns da immer so ein bisschen drüber lustig, auch wenn wir selbst... Also wenn wir selbst beide zu unterschiedlichen Zeiten schon mal da waren. Aber so dieses Tragische, das für viele ja wirklich das Highlight ist, so einmal im Jahr für 2 Wochen nach Malle zu fliegen, um sich da mit Alkohol die Lichter auszuknipsen. Das mag zu dem Zeitpunkt lustig sein, aber es ist ja auch irgendwo absolut eine Tragödie, wenn das so das Jahreshighlight so in Anführungszeichen ist, wo man dann aus seinem Büroalltag, sage ich jetzt mal, rauskommt, um am Strand sich irgendwie den Sangria reinzupfeifen.
Aus dem Eimer mit einem langen Strohhalm. ja, finde ich auch. Also tragisch ist das auf jeden Fall. Es wäre natürlich die Frage, wie man das wieder einstuft. Also das ist wieder sehr facettenreich.
Ist auch die Frage. Vielleicht ist es auch für uns tragisch, aber für die ist es einfach wirklich so das Geilste auf der Welt. Und dann sind die damit glücklich. Und vielleicht sind die auch mit ihrem Job gar nicht so unzufrieden. Also,
das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, aber ich meine, das ist jetzt ja nur eine anmaßende Vermutung von uns. Aber ich glaube, dass es wirklich absolut Leute gibt, für die das die Realität ist. So, ach geil, endlich eine Woche Urlaub. Keinen scheiß Job mehr und ich kann mir auf Malle die Hucke dicht saufen. So. das ist natürlich, bestimmt ist das Realität. So, wir wollen das nicht pauschalisieren, dass es immer Realität ist. So, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne? Aber bestimmt ist das bei irgendwem Realität. Und ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, weil das ist so die simpelste Form, theoretisch gesehen, von Eskapismus. Also die einfachste Form. Also simpel und einfach sind falsche Begriffe, weil Reisen und irgendwo wegfliegen sind alles andere als simpel und einfach. Kostet ja auch viel Geld.
Vielleicht naheliegendst.
Ja, genau, die naheliegendste. So, man muss muss ein Buch dafür schreiben, damit ich wegreisen kann oder irgendwie wegwandern kann. Ich finde ganz interessant bei dem Aspekt, ich würde es ein bisschen ins Abstrakte schieben. Und zwar, dass die, also weil wir ja gerade schon über die positiven und negativen Konnotationen zu Eskapismus geredet haben. Man sagt ja immer, dass Eskapismus eine Flucht vor der Realität ist. So. Aber die große Frage wäre da, und da sind wir auch wieder bei einem Artikel aus dem Sage Journal, Realität ist im Grunde genommen ja eigentlich nur ein relativer Zustand, der abhängig ist von der Gesellschaft, der Kultur, dem Ort, an dem wir geboren oder uns gefestigt haben und so dem persönlichen Kontext. Das heißt, meine Realität, die daraus besteht, keine Ahnung, morgens aufzustehen und zur Uni zu gehen, ist ja nur dem geschuldet, dass wir als Gesellschaft dieses Konstrukt der Stadt mit einer Uni haben, es in unserer Kultur pflegen, sich zu bilden und dass ich hier geboren wurde und nicht irgendwo in einem kleinen Nomadendorf oder so. Und da finde ich es halt, also das stellt ja Realität auch wieder so ein bisschen als relatives Konstrukt dar. Weißt du, was ich meine?
Oh, meine Zeit, ja, total. Ich hatte witzigerweise Anfang dieses Semesters, um mal wieder ein bisschen aus der Uni, aus dem Uni-Nähkasten zu plaudern, eine schöne Einstiegsveranstaltung, wo es darum geht, auch so ein bisschen philosophisch, so wie ist eigentlich Realität? Also gibt es quasi, um wieder in Absoluten zu reden, gibt es eine Realität, die absolut messbar ist? Oder gibt es mehrere Realitäten? Also können zwei bis so viele, wie es Menschen gibt, sein, die halt individuell konstruiert sind? Und dann bekommt ja auch Eskapismus eine ganz andere Definition, je nachdem, welche, weißt du, also welche philosophische Richtung man quasi annimmt.
Ja. Ja, da würde mich jetzt interessieren, was war das Ergebnis dieser Auseinandersetzung?
Also das Ergebnis war tatsächlich sehr interessant. Wir sind in dem Kurs ungefähr 20 Leute. Man muss natürlich eventuell sagen, dass man als Sozial-Politikwissenschaftler sind die meisten von uns sicherlich ein bisschen gebiased gewesen. Aber 100% haben gesagt, es gibt nicht eine einzige messbare Realität, sondern Realitäten sind sozial konstruiert und es gibt von 2 bis x mögliche. Und ich finde, das ist auch irgendwie richtig, weil, also, ne, also klar, wir können uns über das ist jetzt nochmal ein anderes Thema für später. Ich glaube, es gibt Sachen, die wissenschaftlich belegbar sind und die sollten auch absolut als Realität gelten und als Wirklichkeit. Aber alles, was dem nicht zugehört, also ich glaube, wenn man Wissenschaft nicht, ne, liebe Grüße an alle Verschwörungstheoretiker, ja, ich glaube, wo du wolltest. Wenn man das nicht als gemeinsamen Nenner sieht, Freunde, dann haben wir auch ein großes Debattenproblem einfach. Aber wenn man das als gegeben sieht, dann ist alles andere quasi jedem frei zur Verfügung, wie er es interpretiert und es für sich als Realität auslegt.
Ja, ich finde, also das ist natürlich, das ist dieser Aspekt, glaube ich, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte. Weil wenn man konservativ argumentiert und sagt, Eskapismus, Videospiele spielen, ist jetzt nur eine Flucht davor, dass du eigentlich bessere Aufgaben im Leben zu tun hast, seien es deine Hausarbeit fertig machen oder noch diese eine Aufgabe, die du im Job hast, zu erledigen und damit halt eine Flucht vor der Realität, ist es ja, Hausarbeiten machen und Aufgaben erledigen ist ja nichts anderes als ein Konstrukt, das wir uns als Menschheit gebaut haben, sozusagen. Ne? Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass Eskapismus dann ja auch nur, also Eskapismus als relative Beschäftigung, ja auch nur eine relative Beschäftigung vor einer relativen Aufgabe ist. Also als Kontrast
ja, dazu. Total. Also man könnte ja auch quasi sagen, dass dadurch, dass es, also oder der Fakt, dass Eskapismus ja sehr negativ konnotiert ist, kommt vielleicht auch einfach aus dieser kapitalistisch-neoliberalen Grundhaltung, dass man sich nur gut fühlen darf, wenn man produktiv ist und was zum gesellschaftlichen irgendwie beiträgt. Siehe arbeiten gehen zum Beispiel.
Ja.
So.
Ich finde, das ist halt, also da sind wir wieder bei einem positiven Aspekt. Es ist ja auch wichtig. Also man muss ja auch in gewissem Maße ein Gegengewicht zu stumpfen oder repetitiven Aufgaben bilden können. Und da ist dann, glaube ich, dann sind wir wieder full circle bei unserem Malle-Urlauber. Also nichts gegen Mallorca. So, ich war schon zweimal auf Mallorca und ich mochte das auch sehr gerne. Man kann da super wandern gehen. Aber wo wir gerade das Bild, das wir gerade gezeichnet haben, von jemandem, der die Arbeit eigentlich hasst und sich dann auf die 2 Wochen Urlaub freut, die er irgendwo am Strand verbringen kann mit einem Eimer Sangria und dann abends im Bierkönig vom Hocker kippen. So. Das ist ja dann in gewissem Maße für ihn das Gegengewicht. So.
Oder? Ja, richtig. Und das muss ja dann auch, also es kann ja für ihn sehr positiv sein, auch wenn man es selbst jetzt aufgrund, das auch jetzt wieder dieses individuelle Realitätsding, auch wenn es für einen selbst vielleicht das Schlimmste ist, was man machen kann, weil man als sehr wirtschaftlich denkende Person vielleicht denkt, ja, warum gehst du dir dann jetzt die Hucke versaufen? Du könntest dir auch weiterbilden in der Zeit zum Beispiel, was weiß ich. Ja. So die Schiene.
Ja. Da finde ich, aber da ist auch wieder ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, und zwar weiterbilden, weil ich finde, Eskapismus lehrt einen ja in gewissen Maßen auch Sachen. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder hatte mal diese Phase, wo man sich nachts viel Dokus auf N24 oder so angeguckt hat. und einfach nur, um sich zu beschäftigen. Das ist dann ja auch Unterhaltung. Unterhaltung haben wir ja jetzt schon in gewissem Maße kategorisiert, ist ja auch eine Form des Eskapismus. Und wenn ich mir aber eine Doku angucke, dann lerne ich dabei ja auch noch was. Also ist es ja komplett gegensätzlich zu dem, was man sonst so oder was wir vorhin schon gesagt haben, dass man nichts schafft durch Eskapismus. So, man hat es ja auch, also man lernt ja auch Charakterzüge für sich, wenn ich einen Film gucke oder so. Oder seien es neue Wörter, das klingt auch doof. aber ich finde, gewissermaßen wird halt dieser Aspekt des Lernens immer völlig hinten fallen gelassen.
Ja, stimmt. Das natürlich, jetzt kann man natürlich auch wieder unterstellend die Frage stellen, ja, hast du das jetzt geguckt, um dich weiterzubilden oder weil du dich ablenken wolltest? Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ich kann ja jetzt das und das Wort. Also,
weißt du? Ja, ich meine, also genau genommen natürlich wegen des Ablenkens. Ich habe so ein bisschen, worüber wir letztes Mal geredet haben und worauf wir nicht näher eingegangen sind, oder doch, wir sind schon ein bisschen darauf eingegangen, aber wir sind dann sehr abgedriftet, wenn wir uns auf einmal über Filme und Kino unterhalten. Das war die Flucht vor dem Tod. Mhm. Wenn du dich daran noch erinnerst.
Ganz vage.
Und in gewissem Maße, du hast es ja gerade schon gesagt, so, es gibt eine Realität, die auch wissenschaftlich belegbar ist und mit Fakten zu beschreiben ist. Und zwar ist diese, dass wir auf einem sich drehenden, im Universum drehenden Ball uns befinden, der ein komplexes
ökologisches... Platte, du meinst Platte, ne?
Ja, genau, die Platte. Von Schildkröten getragene Platte uns befinden, okay. auf dem sich komplexe ökologische Zusammenhänge gebildet haben, aufgrund von physikalischen und chemischen Grundbedingungen. Und wir sind eigentlich nichts anderes als ein Tier, ein Organismus, der sich auf dieser Platte, Ball, jetzt bin ich auch verwirrt, befinden und unser Leben hier dahin fristen, sich irgendwann vielleicht so es Fortuna möchte, reproduzieren und dann sterben. So. Das ist die.
Und damit entlassen wir euch.
Nein, Spaß.
Unser Wort zum Sonntag.
Oh Gott. es ist ja auch im Grunde genau das. Also wenn man jetzt auch Eskapismus dann wieder hervorholt und runterbricht, ist es ja quasi dann auch wieder die Flucht vor dem eigenen Ende der Existenz sozusagen. Und da sind wir dann ja auch jetzt wieder ganz schnell bei Religion, wenn wir das nochmal eben schnell aufgreifen wollen, weil Religion ja einen quasi den Ausblick gibt, es geht danach schon weiter. Also genau. Ist danach nicht Staub.
Ich glaube, das haben wir letztes Mal nicht vergessen, dieses es geht danach ja noch weiter. So, in gewissem Maße ist das dann auch nur Eskapismus, oder? Also
ne, ja, auf jeden Fall. Also an der Stelle auch nochmal eben liebe Grüße an die römisch-katholische Kirche, da bin ich vor circa 3 Wochen ausgetreten.
Vor 3 Wochen erst. Achso, ich dachte, das wäre
schon geschehen. Ist noch nicht. Nee, ich wollte das schon vor Ewigkeiten gemacht haben, aber es ist jetzt passiert. Gut, sei es drum. Also ich werde irgendwann zu Staub zerfallen und komme weder in Himmel noch Hölle, ist ja auch ganz nett.
Ist einfach mal vorbei. Einfach mal aus. Ja. Einfach mal Schicht.
Einfach mal aus.
Ja, interessant. Ich fand letztens interessant, da habe ich nur die Headline gelesen, von wegen, ja, Papst Franziskus sagt ja, Impfen ist in Ordnung. So. Also, Corona-Impfung ist okay. Hat der Papst abgesegnet. Ist auch eigentlich verrückt, also dass eine Person über jegliche medizinische, wissenschaftliche Fakten erhoben ist, quasi.
Ja, ist ja ein bisschen wie bei Trump eigentlich, ne?
Ja, also, ein bisschen.
Jetzt will ich nicht Trump mit dem Papst vergleichen, aber vom Einfluss auf die Gefolgschaft sind die, glaube ich, gar nicht so unähnlich.
Ja, ja, Fanatismus ist Fanatismus. So, was jetzt nicht heißt, dass alle religiösen Leute auch mal.
Ich wollte gerade sagen, müssen wir auch wieder aufpassen. Sind. Also man merkt, glaube ich, schon, wir haben auch so eine leicht nicht arrogante Ansicht auf so das Thema Eskapismus und so, aber es ist ja auch. Also man kann ja nicht Religion abstempeln als eskapistische Glaubenshaltung, um jetzt direkt bei der entsprechenden Sprache zu bleiben, aber
weißt du, was ich meine? Ja, da würde ich jetzt nämlich gegen argumentieren, so ein bisschen, also nur so ein bisschen. Mhm. Ich will Religion nicht runterspielen, ich will auch Videospiele nicht runterspielen und ich will auch Filme nicht runterspielen, genauso wie ich nett essen gehen nicht runterspielen will. Komisches, der letzte Punkt ist ein bisschen seltsam. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber in gewissem Maße, wenn man es genau nimmt, ist dann Religion ja auch nur Eskapismus. Also weil unser Leben ist endlich, wir wissen nicht, was passiert. So, kannst du nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass noch was passiert. So, und deswegen bietet uns Religion und der Glaube daran, dass es danach weitergeht und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, mit einem Himmelreich und einem Gott, der all das hier geschaffen hat, bietet uns dann ja eine gewisse Form von Eskapismus. Weil auch das Gott hier alles geschaffen hat, ist ja nichts anderes als die Flucht vor der Realität, dass das alles einfach nur Zufall ist. Dass alles einfach nur halt dank Glück passiert ist. So. Wenn man so sehen will. Und ich, wie gesagt, ich will damit Religion nicht runterspielen. Und auch nicht die Bedeutung von Religion. Auch wenn wir beide nicht, wie du gerade schon gesagt hast, du bist gerade erst aus der Kirche ausgestiegen, keine religiösen Leute sind. Aber was ich damit will in gewissem Maße ist einfach nur nochmal aufführen, was Eskapismus alles sein kann, wenn man es genau per Definition festhalten möchte.
So. Ja, finde ich zum einen sehr gut gesagt. Zum anderen würde ich vielleicht sagen, also ich für mich, wie gesagt, also das ist gerade auch schon angesprochen, wir sind beide jetzt nicht gläubig, aber ich würde halt, also ich persönlich akzeptiere halt Religion in dem Sinne, wenn wir es jetzt so einkategorisieren möchten, als so ein ähnliches Ventil, eskapistisches Tool wie halt zum Beispiel Filme oder Gaming. Auch wenn das jetzt natürlich sehr, weißt du, sehr steil runtergebrochen ist. Aber wo andere Leute sich vielleicht vor der Realität flüchten, indem sie Bücher lesen, Musik hören, was auch immer, machen es andere vielleicht, indem sie in die Kirche gehen. Und also auf der Ebene finde ich es halt legitim, weißt du?
Ich glaube, wir können nie wieder in stark muslimisch geprägte Staaten oder in den Vatikan einreisen nach dieser Folge.
Das ist aber schade, dass ich nicht in den Vatikan kann.
Bestimmt
mal interessant. Naja, der Rest von Rom ist ja noch
empfangen. Ist ja noch offen. Also zur Zeit. Aber naja. ja, also ich sehe das genauso. Es ist natürlich, Religion bietet halt gewisse Sachen, Gemeinschaft, Glaube und auch in gewissem Maß Hilfe, andere Sachen, die wir verglichen haben, nicht bieten können. Wobei bei Videospielen ja auch wieder Gemeinschaft geboten werden kann. So, bei Filmen aber nicht. So als Beispiel. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, eine gewisse Gemeinschaft aus Filmen zu ziehen. Außer man geht in irgendeinen Filmclub, was man auch machen kann. Also, ja, naja. Aber wenn man es genau nimmt, ist es ja auch nur eine Flucht vor der nackten, kalten Realität, dass nichts einen Sinn ergibt und wir irgendwann den Weg in den Abgrund gehen und unser einziger Sinn, genau genommen, biologisch gesehen, der sich uns ergibt, ist, sich weiter zu, also fortzubilden, also fort, weiter, also zu reproduzieren. So.
Das ist ja jetzt quasi der biologische Approach sozusagen. Ja,
genau. Ja, aber ich meine, genau genommen, also welcher andere Sinn sollte da sonst sein, wenn man von der kalten, nackten Realität ausgeht, die ich vorhin definiert habe? So.
Ja klar, man kann auch sagen, in ein paar Milliarden Jahren bricht das Universum in sich zusammen, dann ist alles weg und dann ist eh alles egal.
Weiß man nicht.
Vielleicht ist es auch alles eine Simulation.
Ja, genau. Weil irgendwelche Alien Overlords es interessant fanden. Weil vielleicht sind wir auch nur Teile eines Videospiels. So.
Vielleicht.
Und gleich kommt hier so ein Typ rein und muss seine Quest zu Ende erledigen.
In dem Fall möge mal bitte jemand den Geld-Cheat bei mir einführen, dann könnte ich mir...
Ja, okay. Wir wollen auch gar nicht weiter auf den Religion herumtreten.
Wie kommen wir jetzt von Religion zu Drogen?
Ja, Drogen. Ja, okay. Ich nehme einen Schluck von meinem Whisky.
Ich sippe auch kurz.
Was trinkst du eigentlich? Also an Rotwein.
Ich trinke einen schönen Wein, der ist hier vom Bremer Ratskeller. Es gibt natürlich ganz viele andere Weinanbieter, aber die Weine vom Bremer Ratskeller kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die sind nicht allzu teuer, die kriegt man so für 10, 15 Euro und die schmecken wirklich fantastik.
Bremer Ratskeller.
Der Wein mit dem Schlüssel. Ratskeller.
Rot oder weiß?
Rot.
Rot, ja.
Rot. Über deinen Whisky haben wir schon geredet. Ja, ist ja, also man könnte jetzt auch anfangen zu sagen, ja, Alkohol ist ja eigentlich viel schlimmer als Droge XY, es ist aber gesellschaftlich akzeptiert, bla. Ist die Frage, also wie stehst du zum Beispiel dazu, wenn jemand sagt, ja, Gras sollte man legalisieren, weil es ja zum Beispiel weniger schlimmer als Alkohol und den Leuten geht es damit zum Beispiel oft besser, die, was weiß ich, zum Beispiel unter Panikattacken leiden vielleicht auch oder bei irgendeiner Krankheit hilft das, glaube ich, besonders.
Bei vielen sogar. Also ich meine,
bei Krebs, vielen.
Grüner Star und so. War da grüner Star? Ja, ich glaube schon. Naja. Grauer Star? Scheiße.
Also ich dachte jetzt hauptsächlich bei so Sachen, wo man zum Beispiel so ein Zittern mit den Händen zum Beispiel
Parkinson, hat. Parkinson.
Ja, so in die Richtung.
Ich will jetzt gar nicht zu tief in das Thema einsteigen. Da können wir auch noch eine Folge drüber machen, aber ich bin pro Legalisierung, weil es einfach kurz runtergebrochen eine Entlastung für unsere Exekutive bieten würde.
Ja.
Und auch noch halt, man könnte es versteuern und man könnte es regulieren. So, ne? Also es bietet eigentlich, also es gibt's, gibt, geben tut sowieso. Nur mal so, um das, also nur als Beispiel. Ich hatte meine ersten Erfahrungen mit Marihuana im zarten Alter von 15 Jahren. So, das ist schon früh. Also wenn man jetzt so zurückblickt, ist auch nicht, also ist nichts passiert, aber ich kenne genug Leute, bei denen dann halt irgendwie, also die das aus der Bahn geworfen hat. Aber ist schon früh. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich habe tatsächlich relativ wenig Kontakt damit gehabt. Die Möglichkeiten waren da, aber ich habe es nie so wirklich mitgemacht irgendwie.
Als streng
römisch-katholisch. Natürlich. Aber ich meine, wenn Alkohol legal verkäuflich ist, ab 16 bzw. 18, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Gras es nicht ist. Und du hast es schon gesagt, also es ist für den Verwaltungsapparat, für die Polizei ist das, es sind auch einfach Geldaufwände, die unfassbar hoch sind, die man so gar nicht vor Augen hat. Klar, über alle anderen Drogen müsste man jetzt diskutieren.
Finde ich, also ja, also da wäre ich wieder auch, nee, das muss nicht sein. Also andere Drogen, da ist schon heftiges Zeug dabei. So.
Wo man ja auch sagen muss, irgendwie haben Drogen jetzt im eskapistischen Kontext ja auch irgendwie was sehr Tragödienreiches, weil wenn man quasi Drogen benutzt, um sich zum Beispiel auch vor der Realität irgendwie zum Beispiel zu entfernen, aber dann nimmt man das so lange, dass man davon eventuell stirbt.
Ja, dann ist man nur darauf zugelaufen. Stimmt eigentlich, ne?
Weißt du, dann hat man ja den Prozess beschleunigt, von dem man sich eigentlich ablenken wollte.
Ja. Ah, interessanter Aspekt, ja. Hast du recht. Aber in gewissem Maße ist der Tod hier auch eine Flucht vor der Realität, weil wenn ich tot bin, muss ich mich nicht mehr mit der ganzen Scheiße beschäftigen.
Jetzt kommen wir hier in sehr suizidale
Ecken. Das wollen wir nicht. auf gar keinen Fall. Das Leben ist es wert, gelebt zu werden.
So ist es.
Aber trotzdem bin ich pro Sterbehilfe, so.
um das mal gesagt zu haben.
Was wollte ich jetzt sagen? Du hast es gerade gesagt, Drogen bieten eine gewisse Form von Eskapismus, unabhängig von Aufputschmitteln. Also wenn jetzt, was ist denn noch hier, Ritalin ist doch so beliebt bei Studenten, ne?
Ja, genau, ja, weil man dann länger wach bleibt, sich besser konzentrieren kann, bla bla bla.
Genau, jetzt mal unabhängig davon, also das ist ja jetzt nichts, was ein irgendwie, also weiß ich nicht, ob es berauschend ist, großartig, aber das ist ja eher Aufputschmittel. Natürlich, wenn wir beim Gras bleiben, abends mal so einmal alle paar Tage mal einen Joint zu rauchen, weil man sonst so gestresst ist, um ein bisschen runterzukommen, ist ja eigentlich nichts anderes als die Flucht vor dem Stress. Also sich zu behelfen, dem zu entfliehen mit Drogen. So. Und das ist auch so alt wie die Menschheit. Also ich meine, hier die alten Indianer darf man auch nicht mehr sagen, Ureinwohner Amerika, scheiße, ich hasse es, wenn mir so ein Fauxpas passiert. Aber
die mit den Federn.
Ja, die mit den Federn. Nein, nicht mal die mit den Federn, okay. Ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, aber die Ureinwohner Amerikas haben schon irgendwelche Tabakblätter zusammengerollt und sich da einen reingelötet, bis sie vor Nikotinschock völlig ballerballer waren. So. Und wenn ich so an Drogen denke, dann muss ich irgendwie oft an Opium denken. Wenn so, ich weiß nicht, bei Sherlock Holmes war das, glaube ich, dass der in den Büchern immer sehr opiumabhängig war und so in Opiumhöhlen auch mal seine Zeit verbracht hat und sowas.
Was macht Opium nochmal mit einem, erinnere mich mal eben bitte?
Ist im gewissen Maß, glaube ich, also weiß ich nicht so genau, aber ist im gewissen Maß einfach so stumpf, abstumpfend. Man wird so ein bisschen, wie man so schön sagt, mellow, ne? Also, ja. Und liegt da einfach so. Opiumhöhlen waren dafür bekannt, dass man einfach nur so auf der Seite gelegen hat und an so einer Opiumpfeife geraucht hat. Also im gewissen Maß einfach nur geschlafen. Was ja auch ein großes Problem ist. Also Opium oder die Opiatkrise in Amerika zum Beispiel, sind viele Leute ja schmerzmittelabhängig, weil die so viel Opium verschrieben kriegen, jedes Mal, wenn sie irgendwie Schmerzen haben oder nach einer OP. So, jetzt muss ich aber eben meinen Faden finden. Im gewissen Maße ist es auf jeden Fall Eskapismus und halt auch dann, wenn man so will, die negativste Form von Eskapismus, weil es dich körperlich beeinträchtigt. So. Aber, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ist ja auch die Substanzabhängigkeit Faktor von den Umwelteinflüssen, also wie dein Leben so ist. In seltensten Fällen sind die Leute, die mega happy sind und irgendwie in Tibet irgendwo auf dem Berg wohnen und jeden Tag einen fröhlichen Tag haben und selten traurig oder irgendwo auf einer Almhütte ein glückliches Leben fristen, sind selten substanzabhängig.
Oder? Das stimmt. Da ist der Zugang wahrscheinlich auch ein anderer, aber nein, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf jeden Fall. Vielleicht dazu direkt, glaubst du, dass die subjektive, also oder die individuelle Anfälligkeit für eskapistische Ausflüge, sage ich mal, in egal welcher Form, hängt das eher davon ab, wie man aufwächst und mit wem, oder ist das individuell gegeben, basiert auf dem, wie man so vielleicht mental, psychisch verankert ist? Also ist es quasi, hängt es davon ab, mit was für Leuten man zusammen ist, oder ist es quasi Genetik?
Also Genetik würde ich gar nicht sagen, weil das...
Ist Genetik auch falsch gewählt?
Der Charakter meinst du eher so?
Charakter, ja,
genau. Ja, okay. Natürlich hängt es davon ab, wie man aufwächst oder wie die Umstände sind. Wenn ich keinen Zugang zu Drogen habe, dann kann ich auch keine nehmen. So, klar. Also das, ja, da, schön, dass ihr mal eingeschaltet habt, CSU. Ich weiß, ich wollte den ganzen Scheiß verbieten. und das war jetzt quasi das beste Argument dafür. Aber so einfach ist es ja eigentlich auch nicht. Weil ich glaube, wenn du, also ich meine, wegdenken kann man es ja sich eh nicht komplett. Also eine Welt ohne Drogen, und das wird es ja auch immer irgendwie geben. Aber wenn du, ich glaube, es ist eher charakterabhängig. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Amischen nehmen würdest, der sein ganzes Leben lang unter so nur mit Holzbauten groß geworden ist und keine Technik in die Hände kriegt, oder ein Stadtkind, das schon seitdem es 15 ist, Zugang hätte zu Marihuana, aber dem Stadtkind, das ist glücklicher, dem geht's besser, und dem Amischen geht's nicht so geil, aber er hört halt, ah, hier, guck mal, das ist geil, das berauscht dich, weil er einen Tag mal in die Stadt gekommen ist, im Alter von 28 Jahren, würde der das wahrscheinlich genauso nehmen, denke ich. So.
Ja, das ist eine gute Theorie, ja.
Das ist ja, also dass es wirklich charakterabhängig ist. Mhm. So. Und den Umständen geschuldet. Also, wenn es dir nicht so gut geht, dann ist das natürlich, wirkt das immer sehr leicht und ist jetzt selber für uns schwierig, weil ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass jedes Mal, wenn ich Alkohol trinke, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass es mir nicht gut geht. Also ich trinke jetzt nicht den Alkohol, um mich zu besaufen und irgendwie zu entspannen, sondern als Genussmittel, weil es schmeckt. So. Mhm. Mhm. Und manchmal gehört es ja auch einfach zu einem geselligen Abend dabei. Also ich, vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit einem Freund von uns beiden zusammengesessen und ein paar Bierchen getrunken und sich dabei unterhalten. Und da war ja auch nicht das Bier im Fokus, sondern die Unterhaltung. Und ja. In gewissem Maße lockert Alkohol ja auch die Zunge.
Dementsprechend vielleicht auch der Wein und der Whisky hier auf unseren Tischen gar nicht so
schlecht. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also mit dem Zugang zu Substanzen, der Substanzabhängigkeit und vor allen Dingen den Genuss auch noch im Fokus.
Also ich glaube, gerade sowas wie Alkohol ist ja einfach gesellschaftlich so verbreitet und es gehört einfach bei vielen Anlässen ja auch dazu. Also allein das Konzept von Anstoßen zum Beispiel. Ja. Also Alkohol ist jetzt, lasse ich da jetzt auch mal außen vor einfach. Alles andere ist, glaube ich, noch einfach zu verurteilt. Ich finde es interessant, dass es bestimmte gesellschaftliche Gruppen gibt, die man bestimmten Drogen ja zuordnen kann. Also sei es jetzt der Geschäftsmann, wo es eher das Kokain ist zum Beispiel, oder halt die Studenten mit dem Ritalin. Das sagt natürlich auch was aus. Und leitet auch so ein bisschen zu der größeren Frage, finde ich, über. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, meine ich. Da hatte ich dich gefragt, ob du glaubst, dass intelligentere Menschen eher zu Eskapismus neigen. Ich würde das vielleicht ein bisschen die Frage umstellen und fragen, ob Leute, die mehr nachdenken, eher zu Eskapismus neigen. Weil das glaube ich im Grunde schon.
Ja. Ja, ich glaube, ich hatte damals das Beispiel gebracht, dass viele Ärzte substanzabhängig sind. Natürlich ist für die der Zugang auch leichter, weil, easy, ich schreibe einfach ein Rezept mehr. So, checkt schon keiner. Also, es gibt ja gewisse Maßnahmen, die das verhindern sollen. Aber trotzdem ist es ja so. Ich weiß noch, ich habe im Krankenhaus gearbeitet und da war so ein BTM-Schrank, heißt es immer. Also so ein Betäubungsmittelschrank, wo dann halt starke Schmerzmittel und so drin waren, wo jedes einzelne ausgetragen werden musste und so. Genau dokumentiert, damit ja keiner da was klauen kann, um abhängig zu werden. Was ja auch gut ist. Und ich glaube, dass Leute, die sich ihrer Umstände bewusst sind, da sind wir zum Glück bei Eskapismus, da wollen wir ja hin, aber da sind wir wieder bei der Flucht vor diesen. Ich glaube, diese Folge wird ganz schön die Fluchtfolge. Wir haben letztes Mal nicht so oft Flucht gesagt. Wir sagen viel Flucht. Oder ich sag viel Flucht.
Folgentitel ist Auf der Flucht.
Auf der Flucht. Ja, auf der Flucht mit meinen 1,3 Milliarden Euro in einem Sowjetbunker.
Sehr gut.
Ich glaube, dass wenn du dir darüber bewusst bist, wie scheiße es sein kann und wie stumpf manche Sachen sind und wie sinnlos manche Sachen sind, dann ist natürlich der Griff zur Ablenkung und dann in Form vielleicht auch von Substanzen, die einen also ablenken lassen, leichter. Und da finde ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Drogen, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Mhm. Es ist ja eine erzwungene Ablenkung. Also wenn ich einen Joint rauche, kann ich nicht anders als berauscht zu sein. Ich kann es nicht steuern. So.
Man kann es auch nicht abbrechen.
Ja. Genau, wenn ich Heroin mir spritze, dann ist es jetzt so. Dann bin ich berauscht von Heroin. Ich weiß nicht genau, wie der Rausch von Heroin ist, zum Glück. Man soll sich ja wohl irgendwie einfach nur glücklich fühlen, aber dann gibt es keinen Weg mehr daraus. Anders, wenn ich jetzt Videospiele spiele. Wenn ich Videospiele spiele und ich muss so sehr darüber nachdenken, wie gestresst ich gerade bin aus meiner Beziehung oder so, dann kann es ja sein, dass das nicht funktioniert als Eskapismusmittel, so, oder dass ich das dann ausmachen muss, weil bringt eh nichts. Ich kann mich da nicht drauf konzentrieren oder so, es macht keinen Spaß. Und das ist bei Drogen ja überhaupt nicht der Fall. Also da ist es ja in gewissem Maße eine erzwungene Flucht. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass das ein populäres Mittel geworden ist.
Ja, könnte sehr gut sein. Was ich dazu nochmal irgendwann aufgegriffen hatte, war, dass man das so theoretisch nicht verallgemeinern kann, aber dass es auf jeden Fall so ist, dass Menschen mit einem höheren IQ, da neigt das Hirn eher dazu, immer weiter nach neuen Problemen zu suchen, die es lösen kann.
Oh.
Und ja, dadurch, okay, dass das, wenn ein Gehirn darauf gepolt ist, nach Problemen zu suchen, ist es ja klar, dass es nicht so glücklich sein kann, in Anführungszeichen, wie ein Gehirn, was weniger nach Problemen sucht.
Ja, auf jeden Fall. Also Es sei denn, man ist der absolute Problem-Solver und löst jedes Problem sofort. das wäre natürlich schön. Aber ich glaube, ja, okay, das ist ein interessanter Aspekt. Darüber habe ich noch nie, ehrlich gesagt, nachgedacht, dass man sich ja als gescheite Person vielleicht sogar Probleme sucht. So, man kennt es natürlich. Man kennt auch Personen, die so sind, ne, die immer überall nur die Probleme, quasi die den Problem hinterherrennen, gefühlt. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie Probleme immer nur auf sie zukommen, aber manchmal sind manche Leute auch so, dass sie den Problem hinterherrennen. Ist ein interessanter Aspekt. Also, bin auch selber gerade ein bisschen abgewichen von deiner Fragestellung, ne? Ich gehe durchaus davon aus, dass Leute, die mehr nachdenken, wenn man es jetzt mal so nennen will, eher dazu neigen, Drogen zu nehmen, weil sie sich mehr damit konfrontiert sehen, negative Aspekte auch zu analysieren oder sie zu begreifen nur. Also alleine das Begreifen ist ja schon großer Punkt da drin. Ich meine, viele Leute sind ja auch drogenabhängig, die aus schlechteren Umständen kommen, aber da deren geistige Fähigkeiten jetzt anzunehmen, sei jetzt mal dahingestellt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass entsprechend, jetzt bleiben wir bei dieser schönen Bezeichnung, Leute, die mehr nachdenken, die fahren vielleicht auch eher in den Urlaub, um bewusst abzuschalten, damit das Gehirn nicht nach Problemen sucht, um zu entspannen, als Leute, die dann vielleicht weniger nachdenken und dann wirklich dann eher aus dieser eskapistischen Haltung wegfahren und dann vielleicht wieder zu Drogen etc. greifen. Aber es ist natürlich jetzt sehr, sehr theoretisch und schwierig zu pauschalisieren sowieso. Aber wir sind ja auch nur zwei komische Nerds, die hier um kurz vor 10 mit Alkohol vom Rechner sitzen. Also gebt da nicht zu viel drauf.
Sind für dich auch furchtbar unwichtig eigentlich?
ja, ich meine, in gewissem Maße, was du gerade meintest, ist ja wegreisen und abschalten und entspannen ja auch ein Eskapismus. Ich glaube, das ist der Satz des Tages. Ist ja bla bla bla, ist ja auch in gewisser Weise Eskapismus. Der Satz des Tages auf jeden Fall für mich. Und Leute, die an den Strand fahren zum Entfliehen, da werden wir aber auch wieder bei dem Punkt, weil ich finde es schön, unsere Themen gehen heute so ein bisschen wellenförmig. Also ja. Jetzt sind wir wieder beim Urlaub. Das Urlaub ja in gewissem Maße ja auch wieder, da sind wir wieder bei Selbstprojizierung. Und Weiterbildung, also man lernt ja neue Kulturen kennen, man erweitert seinen Horizont. Ich finde, das spielt ganz viel damit rein. Also man merkt immer, dass Leute, die viel gereist sind, oft tolerant sind. So, ist nicht so, dass alle Leute, die viel reisen, toleranter sind. Ist auch nicht so, dass Leute, die nicht reisen, intolerant sind. Aber Leute, die einfach schon viel gesehen haben und viel um die Welt kommen, auch mal sehen, so wie scheiße es in einem anderen Land sein kann oder in einer anderen Kultur, einfach so ein bisschen größere Toleranzgrenzen dadurch mitbringen, so weil sie schon viel gesehen haben. Und das spielt ja auch damit rein, wenn man irgendwo hinfährt und weiß, oh Mann, ey, denen geht's richtig scheiße da unten. So, dann wieder nach Hause kommt, dann lernt man vielleicht auch mal noch neu so zu schätzen, was man hier so hat. Und das ist dann ja eigentlich nur Konfrontation mit der Realität wieder.
Finde ich sehr schön. Also ich würde jetzt auch behaupten, dass solche Menschen, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, jetzt zum Beispiel auch dann im Sinne von Reisen, auch nicht im Sinne von Urlaub, sondern wirklich andere Kulturen aktiv kennenlernen zum Beispiel. Wie habe ich den Satz angefangen? Dass die Menschen eben sicherlich offener sind und auch zum Beispiel weniger anfällig für eventuelle Verschwörungstheorien dafür, dass unser Land irgendwie ganz schön doof ist und Demokratie ist hier ja auch eh schon lange kein Ding mehr, seit die Merkel GmbH an der Macht ist. Da wollte ich sowieso noch mal eben ein bisschen mit dir hin in die Richtung, weil ich es irgendwie schon ziemlich, also klar, es ist irgendwie so ein tagtägliches Ding geworden, dass man von irgendwelchen Gegnern hört, die sagen, Corona existiert nicht, bla, und ich will jetzt auch nicht wieder in die ganze Corona-Schiene rein. Aber es ist wohl so ein Ding, dass in solchen Zeiten wie jetzt, wo es so ein bisschen in diese Schiene reingeht, dass mit Wissenschaft nicht mehr argumentiert werden kann und dass alles irgendwie unpolitischer wird. Ich finde das ziemlich unheimlich irgendwie.
Ja, also du hast das ganz schön schon ausgedrückt. Es ist dieser Tage wirklich unheimlich. Ich habe heute erst vom Spiegel das Wort Verschwörungskrise, also oder Verschwörungstheoretikerkrise gelesen. Und das, finde ich, passt eigentlich ganz gut, weil wir haben wirklich, also darüber habe ich mir auch noch nicht so tiefe Gedanken gemacht, aber es ist ja wirklich, also nicht in dieser Form, also nicht in dieser, diesem Ausmaß, es ist ja wirklich eine Krise zurzeit. Also du hast Leute, die sich wöchentlich am Wochenende oder so auf die Straße begeben wegen irgendwelcher Theorien, die sie auf einer Internetseite gelesen haben und für die Wahrheit halten und das Gefühl haben, dass sich jemand gegen sie verschworen hat. Genauso wie du vor ein paar Tagen Leute hattest, die also den Hauptsitz der amerikanischen Regierung gestürmt haben wegen einer Theorie, die ihnen erzählt wurde. So, ne? Unabhängig von wissenschaftlichen Fakten, unabhängig von dem, was alle anderen sagen, sind die da hingegangen und haben das gemacht. So, das ist ja wirklich schon eine Krise, kann man so sagen.
Absolut.
Und ich finde, da sagst du es ganz gut, es ist wirklich unheimlich, weil ich glaube, dass viele Leute, also oder wir als Gesellschaft noch nicht so richtig wissen, wie gehen wir damit um?
Es ist halt wirklich die Frage, weil man kann einfach, also ich glaube halt nicht, dass man auf diese Leute einwirken kann, indem man sagt, pass auf, das stimmt aber nicht aus den und den Gründen, weil die Gründe sind dann meistens natürlich wissenschaftlichen Ursprungs und wie ich gerade schon gesagt habe, Wissenschaft ist in dem Fall dann ja eh von den Leitmedien irgendwie hergeholt etc. und die hängen ja alle mit demselben Boot drin. Ja. Ich glaube, da fehlt einfach so das Verständnis dafür, was Wissenschaft ist. Ich glaube, Ricky Gervais, spricht man ihn so aus?
Ricky Gervais,
der hat mal in einer Talkshow, hat er sehr schön gesagt, was der Unterschied, also was Wissenschaft so besonders macht, ist, wenn jetzt alle Menschen erstmal pauschal alle sterben würden und in 10 Jahren kommen dann Menschen wieder, wenn in der Zwischenzeit an Bibeln etc., jetzt sind wir beim Religiösen, wenn wir Bibeln und so verbrennen würden dann auch noch, also sagen wir mal, ein Meteor schlägt ein, machen wir einfach das Szenario, Bibeln etc. verbrennen, alle anderen Bücher auch, alle wissenschaftlichen Werke, alles verbrennt und irgendwann kommen wieder neue Lebewesen auf die Erde, dann werden die hier die gleichen Gegebenheiten vorfinden und werden im wissenschaftlichen Sinne gleiche Sachen feststellen. Sachen wie Schwerkraft. Sachen wie physikalische Energien, psychologische Sachen, alles. Aber sowas wie die Bibel, wie Religion, wird nicht genau so reproduziert werden, während als Wissenschaftliche immer genauso reproduziert werden kann, unabhängig davon, wie es macht. Das macht ja Wissenschaft aus. Ja. Und das Problem ist, wenn wir uns da als Gesellschaft nicht mehr darauf einigen können, was faktisch definitiv richtig ist, dann können wir auch nicht mehr politisch debattieren. Und dann rutschen wir ganz schnell in irgendwelche Abgründe ab, glaube ich.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Also eine sehr gute Erklärung. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber irgendeinem ist, glaube ich, auch schon ein älteres Zitat, dass solange Gefühle im Spiel sind, Gefühle immer gegen Fakten gewinnen werden. Und das, finde ich, ist auch so ein wichtiger Aspekt, weil du kannst immer, also man hat es ja selber auch schon mal gehabt, man hat es auch schon mal versucht. Man versucht, Fakten wissenschaftlich, also wissenschaftlich untermauerte Fakten den Personen nahezubringen. Aber solange diese Personen Gefühle im Spiel haben, ist es quasi unmöglich. Das kann man nicht gewinnen. Also man muss schon eine gewisse Bindung haben oder es besonders rüberbringen, aber dann würde es sowas nicht mehr geben. Also wir sind einfach zurzeit in einer Phase, wo Gefühle einen größeren Stellenwert haben für gewisse Personen als wissenschaftliche hergeleitete Fakten. Ich glaube, dass da auch viel mit reinspielt, dass diese Personen nicht so genau wissen oder sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, was genau eigentlich wissenschaftliche Methoden sind, also wie da vorgegangen wird. Ist ja nicht so, dass ein Wissenschaftler eine Studie macht und sagt, ja, das ist jetzt so. So, weil ich das jetzt habe ich jetzt so gesehen, die Ratten haben das so gemacht, dann müssen Menschen das jetzt auch so machen. So, war bei denen auch so. Sondern es ist ja ein ganzer wissenschaftlicher Prozess, der mehrere Leute und einbezieht und wo es dann auch wieder, wo Leute nachprüfen, was man selber herausgefunden hat, quasi, wo das bestätigt wird oder dann halt eventuell nach der Reproduktion sogar eine Gegenthese gestellt wird oder so. Das fehlt diesen Leuten halt komplett, sonst würden die ja nicht so argumentieren. Dann wiederum hast du halt auch Leute, die eigentlich sehr gebildet sind und trotzdem dort stehen und das machen. Es ist nicht so leicht.
Wo die, finde ich, dann auch in so eine eskapistische Haltung rücken, ist, dass die ja auch quasi aktuell, und das spielt auch so ein bisschen mit rein, die vermeintlich spannenderen ich drücke es jetzt mal so auf, die spannenderen Geschichten eher glauben als die langweiligen faktischen.
Ja.
Und es gibt auch in der Politiktheorie, Wissenschaft so ein schönes Ding, wenn es für ein Problem verschiedene Lösungen gibt oder verschiedene Erklärungen, dann ist es in den meisten Fällen eigentlich immer die vermeintlich leichteste Erklärung. Soll heißen, es gibt ein Virus, das Virus ist tödlich, Punkt, ist biologisch.
No.
Und dann gibt es andere, die sagen, ja, oder chinesisches Labor, unterirdische Bunker, Politiker trinken Kinderblut. Klingt besser.
Es klingt besser und es klingt spannender. Es ist so ein bisschen der Weg, sich die Welt, so langweilig sie manchmal sein kann und so kalt und hart, wenn man es so sehen will. Wir wollen jetzt auch nicht die kalte, harte Welt romantisieren. Sich das so ein bisschen spannender zu machen. Ich finde das auch. Also es ist natürlich immer ein Mittel dazu, sich damit zu beschäftigen, was, also, oder das zu verarbeiten, was man quasi nicht begreifen will auf diese Art und Weise, weil, also nehmen wir jetzt mal die Wahlen in Amerika und so. Es wäre ja zu leicht zu sagen, ah ja, scheiße, Donald Trump hat jetzt die letzten 4 Jahre so viel Mist gebaut, dass viele Leute ihn halt nicht mehr gewählt haben und mehr von den Demokraten jetzt, die letztes Mal vielleicht nicht gewählt haben, jetzt halt gesehen haben, die Dringlichkeit und Joe Biden gewählt haben. So, und wir haben halt einfach verloren. So, das können die nicht akzeptieren. Und das zu akzeptieren, anstatt das zu akzeptieren, ist einfach, ja, haben wir nicht verloren. Das war alles nur gefaked. So, das ist einfach der leichtere Weg. Es ist Eskapismus. Auf jeden Fall. Ich habe letztens, ganz interessant dazu, ich habe ja schon mal gesagt, ich arbeite in einem Kiosk. Das habe ich sogar, glaube ich, in der letzten Eskapismus-Folge gesagt. Hatte ich eine Zeitschrift, die hieß Akte Verschwörung. Und die stand bei den Crime-Zeitschriften. Dazu muss man sagen, wir kriegen die Zeitschriften einfach nur vom Pressehandel geschickt. So, natürlich können wir auch Sachen speziell bestellen, aber was so neu ist und so, das wird einem einfach mal so zugeschickt, dann wird es ausprobiert und wenn es nicht mehr läuft, dann kriegt man das halt nicht mehr. So, was nicht gekauft wird, schickt man zurück. Und ich sortiere da viel und gerne rum. Und ich habe diese Zeitschrift in den Händen gehalten und hab das mal durchgeblättert. Und es ist so ein absoluter Müll gewesen, dass ich das sofort zurückgeschickt habe. So, ich habe dem keine Chance gelassen, das gekauft zu werden. So, ist jetzt auch vielleicht nicht das Beste, ist auch Pressefreiheit und dies und das. Aber ich finde, das war so ein Mist, dass man den nicht verbreiten sollte. Da hinten stand dann halt so kleingedruckt drauf, von wegen, ja, das sind alles jetzt nur Theorien und so. Aber es ist nicht so geschrieben. Es ist so, könnte es sein, dass das Virus doch in einem Labor in China entwickelt wurde. So, aber es ist ja nie die Auseinandersetzung. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung würde man sagen, ja, eine Theorie wäre, es ist in einem Labor in China entwickelt worden. Die andere Theorie sagt, es ist wirklich einfach ein Virus, das sich vom Tier auf den Menschen übertragen hat. So, was sind die Fakten, die für das eine sprechen, was sind die Fakten, die für das andere sprechen? Da werden die ganze Zeit noch Fragen gestellt. Und wenn ein Fakt passt, dann kommt so, ja, weil die chinesische Wissenschaftlerin behauptet hat, das sei so. Die ist danach verschwunden, hat man auch nichts davon gehört. Sie war auch die Einzige, die das gesagt hat. Und die hat auch komischerweise nicht in China gelebt. So, aber das ist halt ein Fakt, der einem ganz gut hilft dabei, bei seiner eigenen Argumentierung. Und das ist halt nicht wissenschaftlich.
Ja.
Oh Gott, ich habe zu weit ausgeholt.
Aber ich sehe, also ich möchte da nochmal eben dich dann auch loben in dem Fall. Also ich sehe auch viel mehr die Medien aktuell in der Verantwortung bei dem Problem. Also ich kriege wirklich die Krätze, wenn ich da irgendwie mal wieder höre, dass die Bild-Zeitung auch irgendwas in die Richtung titelt. Die hatten letztens erst gesagt, dass irgendwie einige Menschen dann nach der Impfung jetzt gestorben seien. Das sind aber 0,06% oder so. Und das sind dann halt auch meistens ältere Menschen gewesen. Aber man hat ja erstmal die Headline, dass Leute durch Impfung sterben.
Ja.
So. Und wenn man das hat und da draußen Leute hat, die Bild-Zeitung ernsthaft lesen und diese Leute dann nicht zur Impfung gehen, dann Corona kriegen und deswegen sterben. Also ich finde, da ist irgendwann auch mal so ein Punkt erreicht, wo man bei so einer Zeitung wie der Bild einfach aus ethischen Gründen mal sagen müsste, Freunde, wir machen euch den Laden zu, ihr schickt hier Leute in den Tod, so quasi. Das ist jetzt sehr, sehr wutentbrannt gesagt, aber ich hasse die Bild-Zeitung halt auch wirklich, liebe Grüße. Das ist halt nicht nur unwissenschaftlich, es ist halt wirklich auch gefährlich. Das sind gefährliche Meinungen, die da verbreitet werden.
Ja, also ich finde, man sieht natürlich, ich würde die Bild jetzt als sehr, also, na, ich will, man kann die keinem politischen Lager richtig zuschreiben. Ich finde, man merkt aber auch selber, also selten lesen linksorientierte Leute Bild. So, kann ich mir nicht vorstellen. Man hat natürlich auch linke Medien, die leicht hetzerisch schreiben. Stört mich auch, damit habe ich schon öfter Diskussionen gehabt, weil ich würde mich selber eher als, also ja, nee, wollen wir gar nicht drauf eingehen, die politische Orientierung. Aber es stört mich auch, wenn sowas aus dem linken Spektrum kommt, hetzerisch. Aber ich finde, die Bild ist ja fast durch und durch hetzerisch. Also gerade jetzt ja. In der Corinna-Krise verfestigt sich das einfach nochmal. Jede Woche kommen hetzerische Headlines und die widersprechen sich dann auch teilweise. Manchmal sind die Pro-Corona-Wissenschaftler, manchmal sind die Gegen-Corona-Wissenschaftler und so. Also das, was da passiert, jetzt, also wir haben uns sehr verlaufen gerade in unserer Eskapismus-Folge, aber was da passiert, finde ich, ist
im
schon...
Im Bunker.
Scheiße, so viele Gänge. Ist schon nicht mehr verantwortbar. Ich frage mich echt, wie diese Zeitung noch veröffentlicht werden kann. Es tut uns wirklich leid, wenn euch das nicht so gefällt und ihr langjährige Bildleser seid und denen auch immer schön die Stange haltet. Aber wenn ihr das mal so auseinanderziehen würdet, was die so schreiben, das geht nicht. Also das ist verantwortungslos. Ich meine, Bilder zu veröffentlichen von einem Kind, das gerade von seiner Mutter umgebracht wurde und dann WhatsApp-Chats dazu hinter einer Paywall zu verstecken von irgendeinem Klassenkameraden, ist menschlich und auch, finde ich, presserechtlich eigentlich, ich bin ja kein Pressejurist, aber wie kann das legal sein? Wie kann das noch erlaubt sein? So.
Ja, ich verstehe es halt echt nicht. Also, ja, wie gesagt, liebe Grüße an Julian Reichelt. denk mal drüber nach, du. Nee, komm, ich will jetzt auch nicht, dass hier was gepiept wird.
Also selbst wenn man Sachen hat, die einem dann gefallen, die schreiben, muss man, müsste jeder eigentlich akzeptieren können, dass die nur aus rein wirtschaftlichen Gründen schreiben, wie sie schreiben. Also die wollen Auflagen verkaufen, mehr nicht. So, ja. Möglichst reißerisch. Genau, so ist es. Und dabei vergessen die jede Verantwortung. Und das finde, also sollte man akzeptieren, auch als Bildleser. Schön. Gut. So, das waren jetzt mal 5 Minuten. Das musste irgendwie raus bei uns beiden, ne?
Das musste mal raus jetzt hier.
Wow. Wollen wir wieder zum Eskapismus kommen?
Hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest?
Ja, leider ja. Wir sind schon sehr lange dabei. Das wird jetzt, glaube ich, unsere längste Folge. Und zwar... Auch aus dem Sage Journal, also das ist kein Zitat aus dem Sage Journal, aber es ist ein Zitat in dem Artikel aus dem Sage Journal, aus einem anderen Artikel, aus einem anderen Journal, da habe ich die Quelle nicht. Oh, böses Ich. Die Flucht, also das ist kein direktes Zitat, sondern die Flucht von der Realität impliziert ja auch immer so ein bisschen die Flucht, also auf etwas zu. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Kannst du es noch ein bisschen mehr ausführen?
Also wenn man jetzt, also eine Flucht an sich impliziert ja eigentlich eine Flucht auf etwas zu. Wenn ich jetzt sage, ich spiele ein Escape Room und ich versuche aus diesem Raum zu entfliehen, dann will ich ja raus. So, das heißt, ich entfliehe auf die Freiheit zu. So, die Frage wäre dann ja in gewissem Maße, worauf flieht man bei Eskapismus zu? So, was ist das Ziel, die Laufrichtung? In welche Richtung bewegt sich Eskapismus, wenn man ihn denn betreibt, die Flucht von der Realität weg. Aber woraufhin?
Du meinst, klar, man könnte jetzt einfach sagen, situationsabhängig, nimmt man jetzt Beispiel Urlaub wieder, dann flieht man von der Arbeit weg und hin zu einem Ort, wo ich nicht mit dem Alltagsstress geplagt bin für Zeitspanne XY.
Ja. Auf die Erleichterung zu, quasi, meinst du?
Auf die Erleichterung zu, genau. Dementsprechend wäre ja auch, dementsprechend ist ja auch quasi Vorfreude, die Freude über die dann bald stattfindende Flucht.
Oh.
Oder nicht?
Ja, das stimmt,
Urlaub zum Beispiel. Ja.
Da ist halt wieder, also, wenn man das so sieht, vergisst man halt wieder komplett die ganzen Aspekte von wegen, also Spaß und so. Spaß an sich ist ja, kann man nicht kategorisieren, finde ich. Also und Abenteuerlust und sowas. Aber ja, in gewissem Maße, wenn man so argumentieren würde, dann wäre das so.
Ja, dann könnte man quasi auch sagen, dass diese Flucht irgendwann entweder ein Ende hat oder dass sie sogar gescheitert ist, wenn man dann gestresst aus dem Urlaub zurückkommt und die denkt, oh, jetzt muss ich Montag wieder zur Arbeit.
Ja, aber das hat man ja immer. Also, wenn der Urlaub vorbei ist, dann ist das Alltagsleben wieder da. So, wenn der Urlaub stressig war, dann ist natürlich scheiße gelaufen.
Oder wolltest du irgendwo anders drauf hinaus? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, du wolltest vielleicht irgendwo anders hin noch damit.
Nee, es war so eine offene Fragestellung, weil ich mir selber nicht, also ich meine, ich habe den Artikel gelesen und es ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich bin mir selber nicht so richtig bewusst, wo die Flucht hingeht. Also ich meine, ist es so simpel zu sagen, ist einfach nur eine Flucht zu auf Unterhaltung oder auf was? Auf Spaß oder weil... In gewissem Maße ist ja, also es kann ja keine Flucht zur Beschäftigung sein, weil alles andere kann ja auch eine Beschäftigung sein. Hebe das Haus putzen, ist auch eine Beschäftigung. So. Mhm. Aber wenn ich mich dazu entscheide, lieber auf dem Sofa rumzugammeln und Netflix zu gucken, anstatt das Haus zu putzen, so warum, welchen Zweck versuche ich damit zu erfüllen, mit dem Netflix gucken, wenn man jetzt mal unterstellt, dass alles irgendwie immer einen Zweck erfüllen soll. So.
Ja. Man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen, ich fliehe für einen bestimmten Zeitraum, den ich mir auch vorbestimme, über beispielsweise Spiele, über einen Urlaub, oder ich fliehe vielleicht auch langfristig über beispielsweise Religion dann zum Beispiel wieder oder andere Glaubensrichtungen oder also im Sinne von irgendwelchen, jetzt ganz extrem irgendeinem Kult oder sowas oder ich versinke in meinem Drogenkonsum oder so. Also ich glaube, da sind auch die Das Fluchtziel ist vielleicht gar nicht so klar bestimmt, wie man denkt.
Du hast einen schönen Bogen gespannt, finde ich, weil diese Dauer der Flucht da, finde ich, einen interessanten Faktor spielt. Weil es ist ja an sich nie verwerflich, jetzt mal für 2 Stunden am Tag, ja, am Tag ist jetzt vielleicht noch ein bisschen viel, aber mal 2 Stunden lang alle Aufgaben beiseite zu legen, jegliche Verantwortung fallen zu lassen, nur für diese 2 Stunden und sich mit etwas zu beschäftigen, was einem Spaß macht. Es gibt dann natürlich aber auch Leute, die nie wieder aus diesem Loch herauskommen. Also wir waren vorhin schon bei Prokrastination, also die Sachen so weit aufschieben, dass es quasi unmöglich ist, für sie diese Sachen noch zu machen. So. Da ist auch, also das finde ich ist nochmal so ein Aspekt, den wir noch gar nicht hatten, das gesunde Maß an Eskapismus. Weißt du?
Ja. Stimmt.
Also das ist ja quasi, ich finde immer dieses negative Argument, das gebracht wird, ist ja immer ausgehend davon, dass diese Sachen dann, die vor denen man eskapiert, ich will nicht immer die gleichen Sätze benutzen, auch wenn ich dafür neue Wörter erfunden muss, aber gut, erfinden muss, es ist spät. Dass man dann die Aufgaben komplett fallen lässt. Das ist ja aber in der Regel nicht der Fall, sondern die Aufgaben werden dann noch irgendwann erledigt, man macht sie nur nicht zu dem Zeitpunkt. So, es ist natürlich ungesund, wenn das gar nicht mehr stattfindet, wenn man sich nur noch in seine quasi Traumwelt flüchtet und es nicht mehr schafft, die Parallele wieder zurückzuschaffen.
So. Ja, ich glaube so dieser philosophische Approach, der befeuert natürlich auch eher so die negativen, also man hört ja quasi schon raus, wir betonen hier gerade vor allem so ein bisschen die negativen oder die zu kritisierenden Seiten davon, aber ich finde, was auch so ein bisschen eigentlich so das Fazit sein sollte, ist, dass, finde ich, Eskapismus zu Unrecht ein zu negativ behafteter Begriff ist.
Ja, genau, das ist sollte auf jeden Fall unser Fazit sein. Das hat uns letztes Mal so ein bisschen gefehlt, wir haben kein Fazit geschlagen. Wir sind ganz schön in die Tiefe gegangen, aber wir haben gar nicht, keine Conclusion daraus gezogen, also nicht einmal zusammengefasst, was wir daraus jetzt ziehen. Und das ist ja natürlich immer wichtig, dass man aus so einer Diskussion, wie wir sie gerade geführt haben, auch wenn wir nicht miteinander diskutieren, aber quasi eruieren, irgendwie eine gewisse Form von Schluss zieht. Und ich glaube, da sind wir auf einer Seite, oder?
Ja, definitiv. Definitiv. Also. Und ich finde, wir haben auch so ein paar Zwischenfazits. Klar. Hier und da ein paar Zwischenfazite. Mehrzahl von Fazit gezogen. Aber ja, stimmt, also das sollte auf jeden Fall so ein bisschen die Bottomline sein, so ein bisschen gepaart mit diesem, es ist davon auch abhängig, aus welchem Grund ich eskapiere, um dein schönes Wort mitzubenutzen, für wie lange, mit welchem, wie gesagt, mit welchem Grund, mit welcher Absicht, ja.
Ja, ich fand es sehr schön, dieses Format quasi in eine zweite Runde zu führen. Wer weiß, ob wir das nochmal machen. Also ich hätte da Lust drauf.
Ich weiß nicht, denke, man sieht, dass man da immer noch sehr viel drüber reden kann. Wir haben jetzt eine sehr lange Folge hinter uns.
Wir haben eine sehr lange Folge hinter uns. Tut uns leid, jetzt alle, die es hierher geschafft haben. sorry, aber vielleicht habt ihr ja eh, seid ihr gerade auf einer Zugfahrt oder so, wohin auch immer, wenn ihr euch 15 Kilometer von eurem Wohnort entfernen dürft. vielleicht seid ihr gerade auf einer Zugfahrt und diese anderthalb Stunde, was auch immer, kommen euch ganz gelegen, um mal so ein bisschen philosophisch sich einzuklinken, aber alles andere mal abzuschalten. Es ist das kleine Philo-Format mit Daniel und Corvin.
Präsentiert vom Bremer Ratskellerwein.
und The Singleton Single Malt Scotch Whisky Malt Master Selection. Schön wär's. Schreibt uns gerne, Ratskeller und Singleton, falls ihr eine Kooperation wollt. Ich finde, also ich würde mich einmal gerne entschuldigen wollen bei allen Personen, für die das jetzt zu zäh war oder die sich an irgendwas stören.
Oder zu lang.
Genau, zu lang. Bei allen Personen, denen aufgefallen ist, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiederholt haben, sowohl in dieser Folge als auch in der letzten, also zu der letzten Folge wiederholt haben. Das tut uns leid. Es ist leider nicht möglich oder schwer möglich, einen großen Überblick darüber zu behalten, worüber wir hier reden, ohne direkte Moderation. Wir haben ja niemanden, der uns kontrolliert hier. Ne? Wir sind von alleine gelassen. Und ich würde mich gerne einmal, genau was ich vorhin, den Satz wollte ich noch zu Ende führen, ich würde mich einmal entschuldigen, wem das nicht so gepasst hat, Meinungen gehen einfach manchmal auseinander. So, muss man auch akzeptieren.
So ist es. Und das spielt da sicherlich auch mit rein, dass man vielleicht auch mal andere Meinungen anfängt wieder zu akzeptieren, damit man vielleicht auch wieder vernünftig diskutieren kann. Ich würde gerne vielleicht noch einen kleinen schönen Abschluss suchen. Ich glaube, sobald der ganze Spuk hier wieder vorbei ist und alles in Anführungszeichen so ist wie früher, wissen, glaube ich, alle, egal wie eskapistisch man veranlagt ist, die Realität wieder mehr zu schätzen. Meinst du nicht?
Ja, also wir hatten es vorhin schon, also wir haben viel über Reisen geredet jetzt in dieser Folge. Und ich glaube, dass alle, die das ein oder andere Mal reisen waren, gerade als Form des Eskapismus, sich sehr darauf freuen, das wieder machen zu können. Wie lange das noch dauert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch einfach das nette, gesittete Zusammenkommen mit Freunden über ein Haushalt hinaus und eine Person. Die Aussicht bereitet uns allen, glaube ich, Freude. Und wir haben über viele taffe Themen geredet, das haben wir auch letztes Mal schon gemacht. Und es ist natürlich immer leichter, über die negativen Themen zu reden. Und das gehört auch dazu. Aber man darf dabei niemals vergessen, was das Leben alles an positiven Sachen zu bieten hat. Das klingt jetzt auch so ein bisschen sehr schnulzig.
Pathetisch, ja.
ist aber so. Also,
alles ist so, ja.
Ja, es ist einfach so. Es ist, also, wir hatten es ja schon mal letztes Mal, ne, so nihilistisch man denken kann und so. Man muss sich wirklich einfach auch mal an den Sachen erfreuen, so wie sie sind. Sonst kommt man nicht gut voran. So. Auch für sich selber.
Also, freut euch gefälligst. Nein.
Freut euch verdammt nochmal. Seid traurig, wenn ihr traurig sein müsst, aber versucht euch mal zu freuen, wenn die Möglichkeit gegeben ist. So. Schön. Mein Whiskyglas ist leer. Ich weiß nicht,
wie ich wollte gerade sagen, mein Weinglas auch. Wie gesagt, schreibt uns, kontaktiert uns, meldet euch, wenn ihr nach dieser Folge mit Problemen behaftet seid. Wir leiten das an unsere juristischen und psychologischen Partner weiter.
ja, genau. Wenn euch das gefällt, das Format mit Philo und so, dann sind natürlich auch Vorschläge immer herzlich willkommen, wenn ihr wollt, dass wir irgendwas recherchieren und darüber uns unterhalten. Gar kein Problem. Also, auch wenn ihr Verschwörungstheoretiker seid, wir bringen euch das gerne mal nahe, was da so in der Welt passiert. worauf ich noch zurückkommen wollte, ich habe es gesagt, darüber reden wir nochmal. Whisky of Ice. Mein Chef hat mir mal erzählt, der war bei einer bei einem Whisky-Tasting und da hat der Typ gesagt, man soll sich am besten eine Karaffe mit Wasser daneben stellen und so viel Wasker reinkippen, bis es einem schmeckt. Und da finde ich, es ist immer so verpönt, Whisky auf Eis zu trinken, aber verdammt nochmal, trink ihn doch so, wie du ihn magst. So, scheiß drauf. Also, ist jetzt natürlich was anderes, wenn man einen teuren Whisky mit Cola trinkt. Ob das sein muss, dann schmeckt es ja nicht mehr wirklich nach dem Whisky. Aber wenn der Whisky mit Eis besser schmeckt als der Whisky pur, dann ist das alles schön und gut.
Und wenn Wasser für Eskapismus steht, dann eskapiert so viel ihr müsst. Aber denkt dran, das Glas darf nicht überlaufen und es muss immer noch schmecken.
Oh mein Gott.
Und damit verabschieden wir uns.
Perfekt. Ciao. Tschüss.
Tschüss.